Yeah, erlesene Runde, zu späterer Stunde. Lehn dich zurück, genieß jede Sekunde. Ey, komm schon, setz dich, guck, es ist samtlich. Guck, es ist samt, guck, es ist samtlich. Keine Hektik, das ist der Stammtisch. Ey, das ist der Stammtisch.
Ich finde ja immer, wir sind eher Lava-Podcast als Kultur-Podcast.
Same, same, meiner Meinung nach.
Ich habe das Gefühl gehört, diese Woche, ich habe nur so Themen aufgeschrieben, wo ich dachte, ja, da müssen wir auf jeden Fall drüber reden. Aber gleichzeitig auch das Problem, wir nehmen jetzt auf, heute ist der 10. Dezember und die Folge kommt am 1. Januar raus. Haben wir schon gestartet? Vielleicht. Deswegen frohes neues Jahr an alle, die uns zuhören.
Oh, stimmt.
Das ich hoffe, ihr habt schön Gänsebraten oder vegane Alternativen oder Kartoffelsalat irgendwie vor einer Woche gegessen. Morgen ist Dart-WM Viertelfinale. Ich bin schon heiß drauf. Ne, heute.
Wer spielt denn eigentlich, Leo?
Es ist ja total jetzt crazy. Die Manlok Leng hat sich durchgesetzt und ist einfach als Überraschungsspieler aus Asien ins Viertelfinale marschiert und wird heute gegen Josh Rock spielen.
Aha.
Steven Bunting wird ins Viertelfinale gegen Johnny Clayton.
Kein Problem für ihn.
Dann Michael van Gerwen gegen Dirk van Dijvenbode und Josh Rock gegen Luke Humphries. Und Luke Littler ist schon raus.
Wie ist denn das passiert? Das habe ich irgendwie nicht ganz mitbekommen.
Ich habe einfach nur Namen genannt, die mir gerade eingefallen sind. Ich glaube, und jetzt ist das Lustigste, ich glaube, das ist sogar theoretisch möglich vom Turnierbaum, was ich gerade gedacht habe, weil ich habe vorhin Ergebnisse getippt und mir nochmal durchgeguckt, deswegen weiß ich es noch.
Wir halten jetzt im Podcast fest, wenn das stimmt, bekommst du von mir
eine Umarmung.
10 Euro. Wow. Wahnsinn. Ey, ich wollte kurz 1 Million Yen sagen, aber das wäre doch zu viel.
Ich glaube, wenn du halt jetzt einfach so 20 Cent auf das setzt und mir noch 10 Euro gibst, dann hast du immer noch 9.500 Euro für dich übrig. Mm.
Ungefähr 1 Million Yen.
Auf 1 Million Yen. So, ja, das ist Wahnsinn. Okay, wahnsinnig random Einstieg.
Auch der aber Darts-Podcast.
Da gibt's auch viele davon, so, aber ja. Nee, aber wir sind hier immer noch beim Rap-Stammtisch. Das ist Folge Nummer
115.
Und wir machen eine kleine Spezialfolge.
Oh yeah.
Und dafür haben wir auch einen Gast da, worüber wir uns sehr freuen.
Yeah.
Ja, hallo Liam. Hallo. Ey, ich freue mich wahnsinnig. Danke fürs Einladen. Cool, dass ich da sein darf.
Ja, voll gerne. Das könnte eine der ganz wenigen Gastfolgen sein, wo der Gast beim Intro einfach noch nicht reingelabert hat und wir den Gast wirklich einmal ankündigen müssen. Voll schön, dass du da bist auf jeden Fall.
Ich habe mich so höflich zurückgehalten, so gelacht. Aber
das wird man hören auf
der Aufnahme. Ja, immer unterbrechen, wichtig.
Jo, ich habe kein Intro vorbereitet, weil wir das eigentlich nie machen, aber man kann sagen, du bist... Hakan hat es ja, ich weiß gar nicht, was für einen Vergleich er gebracht hat, weil er hat das letztens neulich schon gebracht, dass er, glaube ich, das für Post-Hardcore ist, was Liam Tanzen für deutschen Memphis-Rap ist. Du bist eigentlich der deutsche Memphis-Rap-Nerd eigentlich. Kann man das so sagen oder tritt man da vielleicht einem oder anderen Künstler auf die Füße?
Da trittst du, glaube ich, nicht nur Künstlern auf die Füße, auch dem einen oder anderen Bekannten aus Hamburg. Aber ich habe mich über diese Erwähnung, ich fand das so gut, weil es offensichtlich war, okay, die Kategorie ist nicht zu hören. Das heißt, mein Shoutout kommt völlig random in der Folge. Ich habe mich sehr gefreut darüber.
Ah ja, das ist immer... Das ist
einfach mein Name gefallen, so aus dem Kalten.
Ja, auch das ist das spezielle Anteasern, was wir dann einfach immer vornehmen. Die Leute extra gespannt auf die Kategorie-Folge bleiben.
Ja.
Einfach diese wilden Anspielungen. Ey, wir haben früher eine feste Tradition eigentlich etabliert, immer wenn wir Gäste haben, die am Anfang, bevor wir überhaupt anfangen, in Themen reinzunörden und dich ein bisschen mehr kennenzulernen, als allererstes die Frage stellen, wie bist du überhaupt zu Hip-Hop gekommen? Warum sitzt du überhaupt heute mit uns hier? Und genau diese Monsterfrage will ich dir jetzt einmal rüberspielen. Wie hat es angefangen bei dir?
Wird direkt peinlich.
Nee, ach, also, kommt drauf an.
Ich bin schlimmer so, als bei mir wird's nicht.
Ja, ich bin...
Damals, Sammy Deluxe, wisst ihr noch. Gut, okay.
Ich bin so zeitverzögert, wahrscheinlich dann doch ähnlich sozialisiert, aber halt so zu spät. Also ich habe so viel Hamburg-Rap-Kram gehört, aber zu einem Zeitpunkt, wo das eigentlich schon over war, weil so ne, mein Vater mir das gezeigt hat irgendwie.
Ja, okay, vom Vater tatsächlich.
Ja.
Was hat der denn gezeigt? So, also so Sammy oder so Beginner? Ja, oder
Sammy
oder,
war dann schon,
oder noch?
Also das war so jung passiert, dass Sammy dann schon eine Gangart zu hart war quasi. Also ich bin dann so...
Eine
so,
Gangart zu hart.
Ja, richtig so kindermäßig, halt so Deichkind, fettes Brot.
Ja, das heißt, von welchem Jahr reden wir so ungefähr, als dein Vater dich da sozialisiert hat?
2006, mäßig, also wo dann, keine Ahnung, Bambule auch schon mal wieder 7 Jahre her ist. Also
deswegen,
ist über zu spät, aber so, Ja, eigentlich zu einem sinnlosen Zeitpunkt dafür, aber da geht es meinem Vater auch nicht darum, mir jetzt den Top-Notch aktuellen Rap irgendwie zu zeigen, sondern einfach so, was kann man mit seinem kleinen Sohn hören? Und dann habe ich mich darüber so, aber dann da reingegraben und irgendwie dann losgelöst von ihm so ein. Und
wie alt warst du zu dem Zeitpunkt?
Als ich 6 war?
Warst du da 6? Ich weiß nicht.
Ja, ich weiß gar nicht, welches Jahr ich gesagt habe, aber so die Ecke. So.
2,6 hast du gesagt. Ja, 5. Ja. Oh, crazy. Was würdest du, wenn du einen Sohn hättest, deinem 5-jährigen Sohn zeigen?
So verkehrt war der Ansatz, glaube ich, gar nicht.
Ja. Aber, ich finde eigentlich auch ganz okay noch. Es kommt auf die Songs an, es gibt auch fragwürdige Sammy-Songs, aber.
Ja, voll. Nee, ich finde es auf jeden Fall, also es ist mir im Zweifel lieber so, als dass ich dann jetzt irgendwie mit, also das gab es damals noch nicht, aber jetzt so meinem Sohn jetzt so dicker zeigen müsste oder so, das ist ja irgendwie auch Quatsch.
Ja, ja.
Aber vielleicht ist auch kein Quatsch, aber so.
Ist auf jeden Fall eine der Sachen, die Kinder dann heute rap-technisch so hören, um so reinzukommen. Sehr oder andere Leute aus dem Freundeskreis waren gerade bei Deine Freunde und haben erzählt, dass es eine brutale Show war. Und dass sie, glaube ich, ne, also ernsthaft, es gab wirklich so einen Kinderbereich, der vorne nur für Kinder war. Ne, und wo die dann irgendwie ausgerastet sind. Und ich glaube, die haben 3-mal die Columbia-Halle nacheinander ausverkauft, so an 3 Tagen. Also
aber spielen die
Respekt dann um 14 für den Erfolg.
Uhr oder wie läuft das?
Und das ist eine gute Frage.
Aber ich glaube jetzt nicht ganz so früh.
Ich finde da schöne Brücke zwischen den beiden Sachen. Ich habe diese Echt-Doku geschaut, die vor so 2 Jahren oder wann kam. Und der eine von Echt ist ja Teil von Deine Freunde, also der Schlagzeuger war. Und die trägt in dieser Doku, die machen da die ganze Zeit so, ne, ihren, keine Ahnung, Indie-Rock-Pop-Kram. Die trägt aber die ganze Zeit so 5-Sterne-Deluxe-Shirts. Das ist total, total lieb, wenn man das so anschaut. Ich glaube, er hat das endlich.
Ja, das ist. Ja. Das ist auch so dieses Mystische, wo ich mir denke, wo, ne, diese Leute werden jetzt irgendwie alle irgendwie älter und in 20 Jahren sind die halt so im Rentenalter und dann sitzen die Leute mit 5-Sterne-Deluxe-Pulli im Seniorenheim und dieser Gedanke tröstet mich auch irgendwie ein bisschen, so ich finde es auch lieb.
Extrem tröstlicher Gedanke, in irgendwelchen Hip-Hop-Shirts mit Dementia im Altersheim zu sitzen, so.
Dementia habe ich nicht gesagt. So.
Gehört aber dazu. Alles weggekifft. Komplett. Und vor allem, also Problem bei mir wird halt auch leider sein, wahrscheinlich das Letzte, was ich vergessen werde, sind irgendwelche hängengebliebenen Savage 16er. Und das ist halt so schlimm.
Die bleiben am längsten, die sind ganz tief verwurzelt. Also ich kann das wissenschaftlich nicht erklären, aber das sind die kriegst du quasi nicht mehr raus und alles andere so fliegt da so einfach weg.
Bitter. Würdest du sagen, dass diese ersten Sachen, die du halt so früh dann auch gehört hast und die dein Vater dir so gezeigt hat, auch noch ganz tief so drin sind? Also könntest du spontan jetzt noch ein Semi oder Beginner 16er oder sowas rausballern?
Total. Also das war jetzt nicht nur, dass man das so gehört hat, damit irgendwas, ne, sondern ich habe mich da auch darüber hinaus dann extrem da reingefuchst. Ja. Irgendwie war dann mit, keine Ahnung, dann nochmal ein paar Jahre hochgerechnet mit 12 auf jeden Fall großer Team Eimsbusch-Experte quasi so und habe mich dann irgendwann Gott sei Dank davon lösen können.
Okay. Das war aber auch, ich glaube, ich habe halt noch, es gab doch diese Team Eimsbusch, also waren so mehrere Künstler aus diesem Umfeld drauf und da gab es 2 CDs.
Ja.
Und ich habe die 2. sogar im Original.
Ich habe auch eine.
Das ist so, und das sind halt eigentlich nur scheiß Songs drauf, wenn man bedenkt.
Das ist genial, das ist einfach so ein Werbealbum. Es gibt auf dem, das ich habe, gibt es einen Song über deren Website.
Was?
Wir bleiben Indie wie Jana Jones und verschicken dir die Scheiße auf, wenn du in Ghana wohnst. Zum Beispiel gutes Jan-Delay-Zitat.
Wow. Es geht direkt los, geil. Internationaler Versand wird geregelt, ey.
Ja.
Postage ist am Start. Das ist schon krank eigentlich. Crazy. Heftiger Service-Gedanke. Einfach noch über die eigene Website rappen. Das hört sich nach besseren Zeiten an. To be honest.
Okay, und dann, wie ging's dann weiter? Also du bist mit, so bist du reingeslidet.
Ja, ich habe, also irgendwann hat's mich dann so eingeholt, dass ich quasi dann auch aktuelle Sachen mitbekommen habe. Ich bin dann auch so ganz dumm, was du auf jeden Fall ja richtig doll hast, da ins VBT so reingeraten und in so das zu verfolgen. Und dann aber auch mit so 13, 14 dann wirklich alles mir reingefahren. Dann immer, also innerhalb kürzester Zeit plötzlich sehr viel breiter aufgestellt gewesen.
Stark. Und so wie du es gerade erzählt hast, hört es sich so an, als ob du schon sehr früh auch dieses Nerdige hattest. Das heißt, du hast dann alles irgendwie davon versucht aufzunehmen und den großes Konstrukt drum zu bauen und so.
Total. Ich weiß auch nicht, warum, aber mich hat es dann schon auch immer gereizt, dann auch alles zu wissen über die Sache und nicht irgendwie das nur zu hören, sondern genau ein Gefühl für das Drumherum zu kriegen und so die Tiefe davon irgendwie.
Ja. Das heißt, wenn ich jetzt vom VBT her einen Namen droppe, würdest du den vielleicht noch
kennen?
Ja.
Weil ich habe mich spontan gerade an Six Eastwood gedacht.
Ja.
Sagst du ja noch was?
Der 2-Meter-Mann.
Genau, der. Mit dem habe ich eine Zeit lang mal, mit dem habe ich eine Zeit lang mal zusammen in Philosophie-Seminaren von der HU gesessen.
Lustig. Ja, das war komplett weird.
Ich dachte, du warst mit Maxim im Seminar. Der hat mal bei einer Philosophie-Vorlesung quasi Gasthörer so gemacht, ja, von einer Professorin. Das war ganz witzig auch, weil es um Tierethik, glaube ich, ging. Mit Six Eastwood, damals habe ich quasi so ein bisschen gechillt und habe ihn dann auch so ein bisschen ausgefragt, weil das war gerade sehr aktuell, wo er auch diese VBT-Runde mit Battle Boy Basti und sowas. Gut, aber ich glaube, wir verlieren
die anderen. Okay, warte. Wie weit kam der?
Gar nicht, der war ja nur so Sidekick eigentlich.
Also der hat quasi selber nicht mitgemacht. Der war
Battle Boy Bastis Vater quasi. In diesem Gefühl. Ja. So.
Okay, das ist halt schon Deep Nerd Kosmos VBT Bullshit.
Und
Halleluja.
Der selber wollte, glaube ich, immer ein bisschen was Anspruchsvolleres quasi machen. Und ich warte bis heute immer noch auf sein Album Der Gang vor die Hunde, worüber wir damals auch gesprochen haben. Aber ich glaube, es ist nie so weit gekommen.
Digga, ich weiß nicht, wo ich das neulich gehört habe und wer das gesagt hat, aber das ist mir hängen geblieben, so dieses frag mal irgendwie in die Runde, wenn so Leuten, die irgendwas mit mir zu tun haben, du hast halt 10.000 Leute irgendwo draußen sind, die alle gerade an einer EP arbeiten und bald was Heißes machen. Mhm. Und es gibt so viele. Ich mir denke so, tja, vielleicht sollten sie es machen, vielleicht auch lieber nicht.
Doch, ich denke schon.
Ja.
Naja. Danke für diesen VBT-Ausflug. Auf jeden Fall, das war nicht auf meiner, ich bereite einfach Fragen bis zuvor.
Ich glaube, du hast Torbens Herz erreicht.
Du, wir können da auch meinetwegen noch tiefer reingehen, aber nein.
Ihr könnt ja noch mal so eine Spezialfolge
vielleicht. Ja, genau.
Ich einfach eine VBT-Extra-Folge irgendwann.
Mann, das ist eine geile Kategorie mal eigentlich für euch.
Das hatten wir schon so in der Art schon mal.
Das war eine Don't.
Ja,
ich habe euch einmal zu Battle-Rap quasi gezwungen.
Ich wollte es einen weiter. Ich dachte, ihr hört euch so VBT-Rapper-Alben an. Da gibt es so horrormäßige Sachen.
Da gibt es aber auch ganz, ganz gute.
Wir haben Lance Butters Album mal gehört, ne?
Ja, das war aber nicht
das war aber ein spätes.
Der hat sich ja, also es gibt ja wenige. Könntest du eine Top 4 VBT-Alben, die eigentlich wack sind, aber deswegen geil, aus der Lameng hier hinklatschen?
Also von Rappern, die
VBT kredibil dabei waren.
Also super schlimm sind die Alben.
Ja.
Ja. Also ehrlicherweise.
Die dann aber so quasi, ich würde sagen, so ein Hate-Watch quasi sind, so Hate-Listen. So,
unfairerweise, weil eigentlich sehr cooler Rapper ist, das erste 3-Plus-Album nicht gut gealtert, was er nach dem VBT gemacht hat. Finde ich, das ist schon sehr, sehr anbiedernd. Und das hat er auch dann, ich glaube, das ist auch gelöscht von Streaming. Also das
ich kenne das, glaube ich, gar nicht. Also ich kenne ihn, aber nicht dieses erste Album.
Ja, der hatte so zu der Zeit so Soundcloud-mäßig geile Sachen gemacht und dann gab es das erste Album, das war auch direkt beim Label und das war irgendwie daneben. Ich glaube, das schlimmstmögliche Album ist das Fortune-Album. Das ist, glaube ich, das schlimmste Album, auch unabhängig von der VBT-Frage, dass man hören kann.
Ja, ich glaube, der war ja auch schon. Ich weiß noch, wie du mich mal gehatet hast, weil da gab es irgendwie so, ich habe schon wieder vergessen, wie der hieß, aber der hat irgendwie so ein 2,5 Stunden Retrospektive auf YouTube gemacht zu VBT und
Yannick Gölz.
Ja, Yannick Gölz, danke. Hast du dich noch drüber aufgeregt, dass ich dafür Zeit habe, aber dann irgendwie das und das nicht machen. Das war auf jeden Fall auch nochmal ein VBT. Ich habe jetzt viel gesagt, aber ist eigentlich Quatsch. Hast du auch ein VBT-Album, wo du sagen würdest, das ist überraschenderweise gut gewesen, so wirklich gut?
Also ja, viele haben ja dann später quasi dann wirklich gute Alben gemacht. Also vielleicht dann so 1-2 mittelmäßige Sachen zwischen. Dann so Lance Butters ist ja dann irgendwie so Angst ist ein super Album. Aber davor ist dann viel passiert, was so okay ist.
Ja. Ich fand tatsächlich, das ist auch sowas, wo ich immer insgeheim immer hoffe, dass mal jemand das vielleicht in die Kategorie reinbringt, damit vor allem David, glaube ich, sich ärgert, weil dieses Am Wochenende Rapper von Weekend, das fand ich tatsächlich auch ganz gut. Das hat vor allem über die Beats mich damals sehr überzeugt. Das war sehr geil. Da gab es auch eine Instrumentalversion, die haben wir gerne immer gehört den ganzen Tag. Spricht vielleicht eher für die Productions als für den Rapper. Also.
Boah, ich hatte eine kranke Bars drauf, wenn ihr die Instrumentalversion gehört habt.
Ich habe ja gesagt, wie ich's.
Ey, Weekend ist so ein deutscher Rapper. Ich finde das halt unmöglich. Ich fand es damals unmöglich. Ich finde es im Rückblick einfach unmöglich, sich sowas anzuhören.
Ich bin auch Hate
gegen den Menschen, aber bei Gott.
Ich finde, es hat genau ein Album lang funktioniert. Und dann ab dem zweiten Album war das völlig witzlos, aber es hat so ein Album lang, auf 10 Songs kriegst du das halt.
Ja, reicht doch. Reicht doch. Dann viele würden sich wünschen, wenn sie wenigstens ein gutes Album gemacht hätten. Das muss man ehrlicherweise sagen.
Fair point.
Ich arbeite übrigens auch an der EP gerade.
Boah, wir sind sehr gespannt. Die wird stark. Ich denke die ganze Zeit, wenn wir uns jetzt mit diesem Thema beschäftigen, irgendwie an so Skinny Jeans und Beanies. So, ich kann nicht anders, als diesen Stil irgendwie so ganz komisch in meinem Kopf eingefressen zu haben.
Jetzt reicht's aber langsam mit VPT.
Ja, deswegen, lass uns mal ein bisschen.
Nein, das darf dir nicht. Das ist genau wie ich mir Rap-Champions-Folgen vorstelle. Eine ernsthafte Frage gestellt, 5 Minuten später. Huch. Wisst ihr noch dieser 1-2-Meter-Mann, der Battleboy Bostys Vater war?
Geisteskrank. Also, Wahnsinn.
Stark.
Okay, und vielleicht, um jetzt gleich schon mal auch mich zu outen, ich werde heute richtig als Lehrling in diese Folge reingehen, denn ich möchte lernen von zwei, ich würde schon sagen, zwei auch Koryphäen, die wir hier haben. Ist Digga, dann,
was soll das? Na,
also, du bist auf jeden Fall fantechnisch ja schon in dem ganzen Memphis-Rap-Ding.
Ja.
Schon ordentlich ja. drin. Das heißt, ja. du hast schon Knowledge, so.
Ja. Aber
und
Knowledge haben und Koryphäe, mein Bruder.
Ey, each one, teach one. One reicht mir. So, wann hat das Ganze denn so angefangen, dass man wirklich von Memphis Rap in Deutschland sprechen kann? Und war das dann schon deine nächste oder quasi deine nächste Nerd-Station, wo du richtig reingegangen bist? Gab es noch irgendwas Wichtiges dazwischen?
Boah, also es gibt vor allem viel Wichtiges vor mir einfach. Also das so lange hat die Übersetzung eigentlich gar nicht gedauert nach Deutschland. Es hat nur lange gedauert, bis das als solches benannt und irgendwie nach außen hin funktioniert hat. Also ich habe neulich mich direkt tiefer Einstieg, neulich was reingefuchst und auf der Suche nach dem ersten deutschen Horrorcore-Album und da habe ich was gefunden von 1998, also wirklich quasi frühestmöglich gibt es schon eine
wow.
eine deutsche Memphis-Adaption, wenn man so möchte. Dr. Tod heißt ja der Typ.
Noch nie gehört.
Das ist sehr spannend.
Der Herr Dr. Tod?
Aus boah, Dresden, glaube ich, der heißt eigentlich, oder das heißt eigentlich, also sein eigentliches AKA ist King Krelli Krell. Da gibt's so geile, also das ist ja. eigentlich so Early Meme Rap, wenn man so möchte. Und der hat aber dieses AKA gemacht und so ein ernstes Horrorcore-Album irgendwie.
Fällt.
An so einem ganz frühen Punkt. Das wird 100% nicht der erste sein, aber das ist so das erste, was ich jetzt benennen kann. Und dann passiert aber auch schon, also auf diesem Horrorcore-Ding so 4.0, Friedhof-Chiller und dann halt spätestens ab so Bastard halt auch in Berlin total viel, was weit vor mir ist und weit Klar. vor meiner Beschäftigung.
Stimmt, Bastard.
Genau. Und so das, womit ich reingekommen bin, ist dann quasi schon so die zweite oder dritte Generation, je nachdem, wie man zählt, mit so ne Skinny Finster, keine Ahnung, Optimane, Caramello. Wobei da dann auch schon Leute wie dabei sind, die das schon mal gemacht haben und dann teilweise weg waren. So, es ist sehr, sehr verzahnt, aber eigentlich gibt es das schon so lange, fast so lange, wie es Deutschrap gibt, gibt es auch so deutschen Dirty South.
Ja.
Ja, ich würde auch den Punkt nochmal unterstreichen, genau diese quasi jetzt so dritte Welle, nimm das jetzt einfach mal so, ohne es genau aufzuschlüsseln. Ich glaube, da kam halt das Label Deutscher Memphis Rap dann, glaube ich, als erstes Mal so richtig draufgekratzt, dass Leute das so als ein Sub- oder ein Nischengenre irgendwie begriffen und dann so auch drüber geschrieben, geredet und so weiter haben irgendwie. Und das ist safe auch, also da bin ich auch frühestens mit eingestiegen so und habe mich irgendwie dafür interessiert. Aber ohne jetzt alle Wurzeln davon irgendwie weder mitgemacht noch nachgearbeitet zu haben, das muss man schon fairerweise auch einfach sagen.
Ich glaube auch, das ist eine Sache des Selbstverständnisses. Also ich glaube, viele deutsche Rapper, die das gemacht haben vorher, haben sich nicht distinkt als Memphis, also deutsche Memphis-Rapper verstanden, sondern irgendwie, ja, okay, wir haben viel aus dem, nur aus dem ganzen Süden so. Oder aber das ist einfach nicht durchgedrungen. Also jetzt so, keine Ahnung, Nord-Nord-Musik oder so. Das war eigentlich 2008 schon Memphis-Rap, aber das stand da jetzt nicht drauf.
Ja. Voll. Und ja, auch ein bisschen so genau aus diesen Gedanken, weil es halt so, man hat sich schon irgendwie an den Staaten orientiert, aber es ist halt so in Deutschland in der Nische geblieben, während so andere Stile, die sich dann, also Leute haben wie Ostküste gerappt oder sind eher so auf West Coast Styles gegangen oder so, das konntest du halt auch relativ einfach, glaube ich, den Leuten irgendwie vermitteln, so woher deine Inspiration kam und was für eine Art von, ich sag jetzt mal, Übersetzung oder Adaption du irgendwie von den Stilen gemacht hast, weil ey, wer in Deutschland in der Masse hat sich denn ernsthaft für so amerikanischen Süden und Memphis, Tennessee interessiert, so keine Sau halt einfach.
Ja, ist ja auch sehr schlecht besprochen worden. Also die Sachen, die dann rauskommen, sind auch in deutschen Rap-Medien auf jeden Fall, ja, genau, wenig bis schlecht besprochen worden, so. Also es gab, glaube ich, da kein gutes Gefühl zu einfach und dann auch wenig Selbstbewusstsein, dass ich es selber so zu benennen, glaube ich, einfach.
Ich würde gerne nochmal da einen Schritt zurückgehen, weil wir sind super tief in ein Nerd-Thema auch schon direkt eingestiegen, was ich gut finde, aber ich glaube, wir sind natürlich auch ein nerdiger, nischiger Podcast, aber ich glaube, ich würde trotzdem gerne nochmal versuchen, so ein bisschen runterzubrechen für Leute, die jetzt vielleicht sich mit dem Wort Memphis Rap, deutscher Memphis Rap, diesen Artist vielleicht noch gar nicht so vertraut sind. Kannst du mal vielleicht für die nochmal zusammenfassen, was macht Memphis Rap, also aus der südamerikanischen Sparte aus, was macht deutschen Memphis Rap aus und warum ist es deiner Meinung nach die geilste Nische der Welt?
Das ist jetzt, also es ist schwierig, das zu machen, ohne so unangenehm über so Beats sprechen zu müssen. Oh, die,
ja gut, aber das Hi-Hat macht es halt aus, ja, würde ich sagen. Normal. Aber man muss es vielleicht trotzdem mal sagen.
Normal. Das Thema Hi-Hat hätte ich heute sowieso noch angesprochen.
Also ja, also im Endeffekt ist halt, also Memphis Rap, so wie ich darüber spreche, ist eigentlich das, was quasi ab, ja, in den 90ern, vor allen Dingen Ende der 90er in Memphis passiert ist an Sound, der ja sich genau insofern unterscheidet von allem, was zu der Zeit dann in New York oder was passiert ist, dass die Themen andere sind, es ist teilweise eine Horror-thematisch oder auch einfach eine sehr harte Straßenrap, genau eben diese, das Tempo ist ein anderes, also Sachen sind verlangsamt oder aber quasi gespiegelt dann schneller, also das irgendwie eine ratternde Hi-Hats, tiefe Bässe. Das ist genau das, was ich vermeiden wollte, sowas sagen.
Nee, aber das ist
im Endeffekt ist es so. Und ganz viel Flows auch, die vorher so nicht gerappt wurden, die man heute gar nicht mehr so verortet, weil die überall sind, also so eine Triolen rappen, auch so Double-Time-Kram und sowas. Es ist einfach, also ich glaube eigentlich der große Unterschied ist das Tempo am Ende des Tages und die Thematiken und halt die Ästhetik drumherum, was ich da auch voll wichtig finde.
Kannst du noch zwei, drei Namen droppen aus dieser amerikanischen Zeit, die da vielleicht prägend sind?
Ja, also das ganz große Ding ist 36 Mafia, die sehr viel angefangen und zeitgleich aber auch sehr viel nach außen getragen haben. Es gibt aber auch ganz viele Memphis Local Legends, sei das jetzt keine Ahnung, Tommy Wright, der jetzt auch noch mal so ein kleines Revival erlebt hat, irgendwie Kingpin, Skinny Pimp, Gangster Pat, wie möchtest du da noch nennen?
DJ Spanish Fly.
Yo, DJ Squeaky, DJ Zerg.
Yo. Also auf jeden Fall schon mal ganz stark im Namen. Wenn ich an, also guck mal, das ist jetzt so richtig einfach gesprochen, aber wenn ich an schnellen Rap aus der Zeit denke ich auch immer ein bisschen an Bone Thugs and Harmony. Mhm. Das ist aber, also kann man nicht so wirklich da reinzählen, weil die halt ganz andere Themen auch hatten und nicht so unbedingt so staccato-mäßig schnell waren, sondern eher.
Ja, oder? Also halt andere Stadt. Interessanterweise aber große Referenz für viele Leute, die ich heute in den deutschen Memphis Rap zählen würde. Ja. Also jetzt, keine Ahnung, Donatello, den ich sehr, sehr krass finde. Da hörst du unfassbar viel Bone Thugs raus. Das ist einfach dem artverwandt.
Okay.
Und das ist ja generell, das ist auch eigentlich generell das Spannende an Memphis, dass das nochmal ganz viele artverwandte Sachen geprägt hat. Also alles, was wir jetzt als Trap nach Atlanta verorten, lässt sich dann auch so in den Wurzeln wieder nach Memphis ziehen. Gleiches gilt für so New Orleans Sounds, also da gibt's ganz viel, was so darin, also entweder darin wurzelt oder so parallel entstanden ist irgendwie.
Ja, ich finde dieser Faden quasi zu der Trap-Entwicklung und auch als quasi Trap nochmal diese Massenpopularitätswelle hatte, die Migos, das hatten wir in der letzten Folge oder in der letzten Kategorie auch schon so ein bisschen hatten, hat es nur eine Zeit lang gedauert, bis Leute es schon, gerade die Flows, die Migos damals irgendwie auch voll special gemacht haben und in der Wahrnehmung, glaube ich, schon sehr outstanding waren für wie damals einfach so geflowt und gerappt wurde. Hat echt nicht lange gedauert, bis die Leute halt schon irgendwann das erkannt haben, so, naja, ursprünglich so die Pattern an sich und die Abfolgen so wurde halt vor 20 Jahren dann halt in Memphis gerappt, so. Es ist eigentlich genau das. So.
Sie haben infamous Flows.
Ja, genau. Ja. Sie haben sich einfach diesen genommen und natürlich mit einem komplett anderen Spin auch nochmal gehauen und so, aber das war eher halt eine Innovation als eine Neuerfindung auf jeden Fall.
Ja, man. Genau, du hast ja so drei geteilte Fragen gestellt. Ja, das also auch,
ist super.
Ja, komm, danke. Ich führe das wieder dahin zurück. Ich habe jetzt mich schon schuldig gemacht mit 2 Stunden VWT-Ausflug. Jetzt bleibe ich auch an den Themen.
Nee, also, ich fand das super.
Das ist schön. Was deutschen Memphis-Rap ausmacht. Im Endeffekt, genau, ich finde, es ist eher eine Adaption als eine Übersetzung. Also ich finde, da tut man der ganzen Sache Unrecht, wenn man einfach nur sagt, es ist quasi der gleiche Sound auf Deutsch. Okay. Also ich finde, das ist dann jetzt wieder sehr kleinteilig, da werden wir bestimmt noch drüber reden, aber ich finde, das hat dem auch nochmal, wie du das jetzt gerade Migos gesagt hast, eigentlich einen eigenen Spin gegeben, also innerhalb dieser Szene sind wieder eigene Sachen passiert, die das irgendwie, ja, davon nochmal separieren und warum das war die dritte Frage, dass das geilste Subgenre ist, ist für mich tatsächlich die Tiefe, die das hat. Also ich finde, da kommt unfassbar viel Interessantes zusammen, von den Artworks bis zu dem Sound, bis zu den Themen, bis zu der Art, wie da gerappt wird. Und vor allen Dingen in Deutschland hat es für mich das so faszinierend gemacht, dass es so viele Leute gibt, die da so viel Liebe für haben und halt innerhalb dessen so eine lebendige Szene irgendwie. Also da ist dann fast eher das Drumherum nochmal gewesen als der Sound selber irgendwie.
Ja. Und ist das auch, ist das quasi, was du gerade gesagt hast, ist das so der Grundgedanke dafür, warum du gesagt hast, ich muss jetzt mal ein Fanzine machen, um das alles aufzugreifen?
Ja.
Oder gab es da noch mehr Motivation?
Nee, das ist schon, also ich hatte das Gefühl, das passt unfassbar gut da drauf. Also ich hatte das Gefühl, ne, in der deutschen Memphis-Szene wird wahnsinnig viel über Tape released, es werden Kassetten gekauft und es gibt parallel dazu aber wenig Berichte darüber und es hat total Sinn gemacht, das zu machen und dann in einem analogen Format. Und es hat auch, glaube ich, gut zu dem gepasst, was mich so, also, glaube ich, Sachen, die ich mitbringe, also, dass ich irgendwie, mich hat dieses Dings interessiert, ich hatte Bock zu schreiben, ich komme aber eigentlich vom Zeichnen und von der Grafik, also es hat einfach aus verschiedensten Gründen sehr gut ineinander gepasst, so.
Da würde ich, glaube ich, auch als nächstes gerne den Rückgriff ganz am Anfang machen, weil wir haben so ein bisschen über deine Musiksozialisation schon gesprochen, du meintest aber auch zwischendurch schon eine der Sachen, das gilt, glaube ich, sowohl für Memphis USA als auch für deutsche Memphis Rap, ist halt einfach auch die Ästhetik, die das Ding auch irgendwie krass mitprägt, irgendwie so ein Ding, was erstmal, also zumindest auf einer optischen Natur auch außerhalb der Musik liegen kann, aber irgendwie thematisch da sicherlich auch rein verhandelt wird. Und ich würde den Rückgriff ganz gerne machen und auch von dir so ein bisschen hören, wie das eigentlich so angefangen hat mit dem Zeichnen, mit dem Malen, mit dem Illustrieren und so dieser Faszination für Grafik und wie sich das bei dir so entwickelt hat und wo du da herkommst, weil das ja genau voll eine der wichtigen Grundlagen auch irgendwie ist.
Ja, boah, das ist schwer zu sagen, wie das so losgeht. Also ich glaube, das ist auch das, also was ich auch bis heute am Zeichnen schön finde, das ist eigentlich so der erste künstlerische Ausdruck, den alle so haben. Also das, du fängst ja nicht an, irgendwie eine Skulptur zu bauen oder sowas. Das Erste, was du irgendwie machst, ist Zeichnen. Und ich bin aber so dabei geblieben und habe das dann irgendwann so ein bisschen verzahnt bekommen mit meinen anderen Themen. Also ich habe für die Juice dann irgendwann illustriert, auch sehr, sehr jung irgendwie, einfach weil ich so frech genug war, da was hinzuschicken.
Ich habe nachgelesen, schon mit 17 irgendwie mindestens dreimal schon illustriert oder sowas. Ich habe sogar schon von Sachen, dass du schon mit 11 und mit 13 schon irgendwie so Preise gewonnen hast, habe ich recherchieren können im Hamburger Abendblatt.
Shoutouts.
Hast du auch mal den Mal, naja gut, hast du auch mal den Malwettbewerb in deiner Schule gewonnen? Naja gut.
Wahrscheinlich, keine Ahnung.
Nee, aber weißt du noch, was die Sachen waren, die du so jung für die Juice illustriert hast?
Ja, voll. Also ich habe da echt wirklich nur auf dumm was hingeschickt, einfach weil ich irgendwie das Gefühl hatte, ah komm. Ne, also ich war zu dem Zeitpunkt schon irgendwie so selbstbewusst mit den Sachen, da schon lange gezeichnet, das gern gemacht, das Gefühl, ah, da geht irgendwie ein bisschen was so. Mhm. Und dann damals noch Sascha Ehlert, der jetzt das Wetter macht, hab ich damals noch da reingeholt, quasi mir das Vertrauen geschenkt. Da war ich 14, glaube ich. Also das muss man dem wirklich extrem hoch anrechnen. Das hätte auch krass übel schief gehen können. So.
Ja gut, was hätte schief gehen können? Er hat gesagt, nee, machen wir nicht. Ja, okay, das ist jetzt auch eigentlich keine Fallhöhe. Aber ja, so als 14-Jähriger denkt man so, oh mein Gott, das ist meine Riesenchance jetzt.
Ey, das war wirklich auch geisteskrank. Ja, und das rechne ich dem wirklich hoch an. Das hat mich dann, ja, also diese Verzahnung hat mich da so ein bisschen, also in beiden Bereichen so weitergebracht. Es war schön, das so zusammenzukriegen irgendwie und das war dann auch jetzt nicht immer so, ich war jetzt nicht immer hier, der Rap-Zeichner ist irgendwie auch schrecklich, aber so, ich freue mich halt immer.
Wir sind ein bisschen Type.
Ja, wäre auch cool, aber. Nee. Ja, voll.
Aber anders, sehr anders.
Mich wollte ich Jule Wasabi nie hauen,
zum Beispiel. Alles falsch gemacht.
Nee, aber ich freue mich immer, wenn ich das zusammenkriege, diese Welten. Das Heft war jetzt wieder so eine schöne Gelegenheit, also die Sachen so, ja, also die Leidenschaften, die ich habe, irgendwie so übereinander zu bringen.
Aber was waren das jetzt konkret für Sachen, die du dann für die Juice gemacht hast? Also weißt du das noch so genau? Welche Themen oder was für Leute du da gezeichnet hast?
Das erste war so eine Jahresvorschau, also antizipierte Alben. Und das waren relativ viele Porträts dann. Es war auf jeden Fall, ich weiß, dass KIZ da dabei waren, SSIO, Karate Andi, so ein bisschen so Deutschrap Querbeat. Ich habe später mal eine Illustration gemacht. Ich glaube, das ist jetzt verjährt, das kann man jetzt erzählen. Da sollte Farid Bang war in der Juice und wollte aber nur in der Juice erscheinen, wenn er aufs Cover kommt. Und
das, Klassiker.
Ja. Das wollte die Juice aber nicht und dann mussten so Lösungen gefunden werden, unter anderem für die Bebilderung. Ich habe auch zum Beispiel mal Farid Bang dann gezeichnet, so als Ausweg quasi.
Geil, war das dann richtig Bleistift per Hand richtig schön auf Papier oder bist du dann irgendwann auch auf digital umgestiegen?
Nee, tatsächlich nicht. Also das war Bleistift und so Feinliner und irgendwie, keine Ahnung, ich zeichne heute viel mit Tusche, aber irgendwie hat mich das immer, also mich hat immer das aufs Papier zeichnen mehr interessiert, weil da auch Sachen schief gehen können und so. Das irgendwie fand ich immer interessanter für mich.
Hast du das Bild noch davon, wie du Farid Bang gezeichnet hast?
Die Juice habe ich auf jeden Fall noch, wo das drin ist.
Vielleicht können wir dann ein Foto machen in die Camera Roll von Instagram, die dabei immer so krank schön macht. Alter. Ja, das sind die Sachen, die man sehen will.
Ich fand das
richtig Speed. Damit nehme ich jetzt die Witzgeschichte schon voraus, aber ich habe es geliebt, einfach dich als Person zu recherchieren, weil das habe ich natürlich noch nie gemacht, aber jetzt warst du Gast, jetzt musste ich quasi. Und ich fand das super, wie du, das war glaube ich nicht das Hamburger Abendblatt, aber irgendein anderes Magazin, was sich halt auch irgendwie porträtiert oder begleitet hat. Und du hast denen damals auch erzählt, dass du schon so Sachen für die Jews teilweise halt zeichnest und illustrierst. Und das ist deine Friends dann immer vor dir sehen, weil die Juice mit den Rezensionsexemplaren zu langsam ist.
Krass. Das finde ich extrem geil.
Stark. Ansonsten habe ich aber auch gesehen, dass du auch ganz viele Fußballer zwischendurch gezeichnet hast und das so irgendwie dein anderes Feld war, hatte ich den Eindruck, wo du genau. auf jeden Fall viel aktiv warst, zumindest zu einem gewissen Zeitpunkt irgendwie. Machst du das heute eigentlich auch noch?
Boah, also ganz viel davon findet heute bei mir gar nicht mehr. Also ich zeichne auch eigentlich keine Porträts mehr und so. Das ist eigentlich alles so ein bisschen vorbei. Ich glaube, das ist auch was man einfach dann macht, wenn man irgendwie früh merkt, man kann so wie ganz gut zeichnen, das ist, glaube ich, relativ naheliegend. Und das hat dann auch, also das hat auch mir das an die Hand gegeben, so Sachen zusammenbringen zu können, ne, Porträts zeichnen von wem, okay, von Leuten, die mich interessieren und so. Aber ich glaube, das sieht jetzt anders aus, denn das sind dann andere.
Aber bist du trotzdem noch Fußballfan geblieben?
Ja, voll.
Hoffentlich nicht vom HSV.
Nein, ich bin Werder-Fan. Ah,
okay. Liam hat in einem Interview auch mal gesagt, dass sein Idol Frank Baumann ist.
Das heute auch noch so
stark.
Stabil
auf jeden Fall.
Krass. Boah, ich tief gedickst, gruselig.
Hast du jetzt Angst, dass noch was rausgekommen ist?
Ist schon okay, ich stehe zu allem.
Ist alles okay, alles im Rahmen.
Das war eigentlich fast schon das Schlimmste.
Frank Baumann. Was? Auch von allen was Leuten.
Aber es war eine voll faire Begründung. Ich glaube, der war damals kurz davor noch so Kapitän von Werder gewesen. Du meintest halt, dass du ihn bodenständig findest. So, Digga, was soll man einem Teenager da vorwerfen? Es ist nur aus heutiger Sicht, es ist halt einfach funny.
Ja, aber ich finde es total relatable. Weißt du, er sagt halt Frank Baumann und er sagt nicht Cristiano Ronaldo Süd oder irgend so ein Scheiß. Weißt du, wenn ich mir diese Kacke mal
die Jugend heute, ne? Ja, ja.
Ja, aber also
Alter.
Ja, also fair. Aber ich glaube, als Frank Baumann noch bei Werder aktiv gespielt hat, gab es zumindest diesen Jubel noch nicht so krass.
Ja, in aber dann haben heute aber auch irgendwie Ronaldo oder Ribéry oder irgend so gesagt oder so von diesen ganzen Clowns.
Ja, okay, fair.
Ja. Ich weiß nicht,
wann der andere
Frank Baumann bei Bremen gespielt, keine Ahnung. Also für mich so 2005 ungefähr.
Ja, auch.
Ja, so. Also schon ein bisschen später, glaube ich, auch noch. Aber ja, irgendwie so halt, ja. Schon richtig.
So roundabout.
Wenn du da so künstlerisch aktiv warst und auch das ganze Artwork um Memphis Rap rum spannend findest, hast du selber auch mal komplette Cover gezeichnet und designt?
Ja, mittlerweile. Also ich hab ich das vor dem Heft? Ich glaube, das kam sogar nach dem Heft tatsächlich. Aber mittlerweile mache ich das tatsächlich relativ viel. Also es ist ein schöner so kleiner Side-Hustle geworden, so deutsche Pen- und Pixel-Cover zu machen.
Und es ist ja auch wirklich eins der schönsten. Also wenn ich irgendwas wirklich krass fühle von dem Thema, wo wir heute reingehen, dann ist es das. Weil das ja komplett Cover. Wahnsinnig ist.
Ja, check ich komplett. Ja. Das ist auch das Geile. Ich glaube, das liefert einem auch so einen geilen ersten Einstieg in dieses Thema. Mhm. Also das ist ja dann doch immer noch das Erste, was man sieht. Also das klingt jetzt so hängen geblieben, im Plattenladen, man sieht das erste Dings. Aber du siehst ja trotzdem immer noch zuerst das Cover in der Regel selbst auf Spotify und so.
Voll. Ja. Es ist absolut so. Wir würden euch in den Shownotes auf jeden Fall auch, es gibt ja so eine Playlist auf Spotify mit den Covern, die du für Deutschrap-Artists dann entworfen und illustriert und zusammengestellt hast. Die würden wir euch einfach verlinken. Dann könnt ihr euch mal durchdicken. Da sind wirklich wilde Sachen dabei. Es ist sehr faszinierend auf jeden Fall.
Das ist wirklich was, das mir und immer noch wahnsinnig Spaß macht.
Ja. Es ist halt auch, ich finde es allein schon witzig, da durchzugucken. Und ich meine, mit wilden Sachen meine ich jetzt nicht mal unbedingt die Songs. Also es ist nochmal eine andere Ebene. Ich meine halt wirklich so, das grafisch durchzugucken. In meinem Kopf ist immer noch dieses, eins der letzteren Sachen für Alpha Mob mit diesem Gehirn quasi in so einer Art von Säurelösung, was auch immer so eingelegt halt irgendwie. Es ist absurd.
Shoutout DJ Sacred.
Aber
würdet ihr sagen, es gibt irgendwelche Elemente, die auf jedem Cover irgendwie drauf sein müssen oder die essentiell wichtig sind?
Torben hat nicht mal die Vorbereitung hauptsächlich gemacht, aber hier steht's drauf, spontane Big Four, sowas.
Welches
klassische Memphis-Cover, Memphis-Element muss halt auf so ein klassisches Pen-and-Pixel-Type-Shit, Liam-Tanzen-Cover drauf, so die besten vier.
Ich glaube, ich würde das losgelöst von mir beantworten.
Ja.
Okay. Einfach über Pen und Pixel generell.
Fair.
Blitze, extrem wichtig.
Mhm. Oh ja. Auch auf der ersten Ausgabe vom Ausruf sein, auf jeden Fall sehr präsent im Hintergrund.
Und auch so neonmäßig oder so kranke Neonfarben.
Ja, also extrem stark hervorstechende stechende Blitze. Viel zu viel Typo, zu viele Schriftarten, zu viel Bogen. Überall ist, finde ich, sehr wichtig. Was ich immer nice fand und finde, ist eine verzerrte Perspektive. Großes Pen & Pixel Classic, die viel zu große Hand im Vordergrund. Ist einfach ein schönes Element. Ja, kann man stark. Viel mitmachen. was ist ein wichtiges Element noch? Ich finde wichtig, dass es jetzt ein bisschen übergreifender ist, dass das Cover eine gute, dumme Idee hat. Das ist eigentlich, dass das Pen & Pixel so stark macht, ist narrative Cover, die mir eine dämliche Geschichte erzählen.
Ja. Kannst du eins droppen, wo eine dumme Idee für dich drauf ist?
Jo, auf jeden Pen & Pixel Cover ist eine dumme Idee. Lass mich überlegen. Oh, ich weiß nicht, wie das Album heißt, aber die Gruppe sind die Sex Fiends und die schweben auf dem Cover in so einem Bikini über den Strand. Das ist auf jeden Fall eine gute, dumme Idee.
Okay, ich checke, was du meinst. Ja.
Um die Leute übrigens noch mal so ein bisschen abzuholen, nicht so tief drin, kannst du noch mal so allgemein, ganz grob erklären, was Pen & Pixel überhaupt ist?
Stimmt, setz mal so Begriffe voraus.
Ja, voll. Und wir sind ja auch der, man muss mit ein bisschen Knowledge reingehen, Podcast, aber wir geben auch ein bisschen.
Ja, also es gibt zwei große Firmen, die Grafik gemacht haben im Dirty South. Das ist Pen & Pixel, die nicht aus Memphis kommen, aber sehr viel Memphis gemacht haben. Und es gibt noch Street-Level-Graphics, das ist so das Memphis-Pendant. Und die zeichnen sich einfach dadurch aus, zu dieser Zeit, wo das alles losging, in den 90ern, diese ganzen Cover gemacht zu haben und halt eben in diesem Stil, über den wir gerade geredet haben. Was ich mir da neulich gedacht habe, was ich so interessant finde, ich glaube, viele Leute verbinden das weniger mit Memphis als vielmehr mit der Bling-Era eigentlich und so ein bisschen anderen Dirty South-Städten. Und das ist eigentlich, also diese Pen-and-Pixel-Optik ist eigentlich bis heute das, wenn ich jetzt einem 50-jährigen Redakteur sage, ey, wir brauchen für diese Sendung noch einen Rapper, dann wird der so aussehen, also wenn ein fiktiver Rapper, er wird so aussehen wie auf einem Pen & Pixel Cover. Die haben wirklich das Bild von Hip-Hop unfassbar geprägt in diese Kultur, also so weit hinaus, bis bei Leuten, die das nicht, also die da keinen Zugang zu haben, so dieses überzeichnete Bild, ich glaube, das kommt daher.
Mhm. Da habe ich noch nie drüber nachgedacht, ehrlich.
Ja, starkes Marketing auf jeden Fall.
Ey, komplett.
Ja.
Das ist mir neulich, habe ich neulich so, ich weiß nicht, ob das stimmt, aber ich habe mir das neulich so gedacht.
Vielleicht müsste man mal. Reicht.
Ich finde, das ist eine gut genug Grundlage, um das hier im Rap-Film als Fakt zu präsentieren. Sehr gut.
Das ist eher so. Ja, wo wir auch dabei waren, dass ja dann so ein Cover auch manchmal genau das erste sein kann, mit dem man irgendwie in Berührung kommt, bevor man eigentlich die Songs hört. Wie sieht's eigentlich bei dir aus mit Tapes? Also bist du da auch am Start bei diesem analogen Medium? Und ist das auch was du selber, also es spielt ja in der deutschen Memphis-Rap-Kultur nach, zumindest ab dem Zeitpunkt, wo die so benannt wird, eine extrem starke Rolle in der originalen Kultur halt auch. Die Anlehnungen daran sind eindeutig. Genau, wie sieht es bei dir aus, während Torben sich hier, glaube ich, noch das Sex-Fiends-Cover reinzieht?
Ich hatte noch einen anderen Punkt, ob ich den kurz einschieben kann. Es gab damals von, ich glaube, JW und noch irgendwie. Hallo, da sind wir wieder.
Okay,
die EP Cheers, und da haben sie sich die Spitclick genannt. Und ich habe mich nämlich an dieses Album auch erinnert, weil er da auf einem Eisbären reitet. Und ich finde, Tiere können teilweise auch ein sehr, sehr geiles Element sein. Vielleicht jetzt ganz spontan nochmal so deine Einschätzung dazu. Es ist jetzt nicht die geilste Qualität, die ich rausgesucht habe.
Astreines Pin und Pixel
Cover. Aber es geht schon genau in diese Richtung, ne? Viele Scheine, viel Autos.
Schrift.
Ja.
Ja, kann man viele der Elemente, über die ich gerade geredet habe, auf jeden Fall.
Champagnerflaschen. Wie Papen in Bottles, okay.
Der Eisbär auch ein beliebtes Motiv.
Ja, tatsächlich. Ja,
gibt's ein gutes
Stark.
Kilo G-Cover.
Okay. Aber ist es so, vielleicht dumme Frage, aber fandest du das wirklich so faszinierend? Oder kommt es die Faszination auch so erstmal so dieser Hässlichkeit heraus, bevor man es faszinierend findet?
Ich mag das einfach in diesem Zusammenhang, wenn Sachen Spaß machen. Und du kannst dir viel absprechen, aber es macht unfassbar Spaß. Und das hat mich von vornherein da reingeholt. Und ich hatte nie das Gefühl, dass es hässlich ist. Es ist halt dumm. Wie sauer, aber das ist total super.
Also, ich checke, es ist eigentlich so ein bisschen wie Memes, die halt,
ja, ein bisschen.
Es geht nicht darum, dass es hochauflösend ist oder geil gemacht ist, sondern es geht halt um die, ne,
um die Idee.
Die Idee, und dass es halt funny ist. Ja, okay,
total,
ja,
ich checke
das. Ja, gut.
Du hattest irgendwie mir eine Frage gestellt, damit ich vergessen habe, natürlich.
Ja, sorry. Das war ein wichtiger Einwand, Tom. Wir müssen auch über das JW
Typeshit Cover reden. Das ist wie ein Zug, Junge.
Thema
vielleicht nicht. Wirklich so diesen Cut, wenn Tom JW sagt, und wir machen dann so Werbemusik und dann geht's jetzt weiter.
Ja, ich finde diese Elevator-Musik an. Über
der Aber Kategorie. Auch mit der Line, das ist so aus, als hättest du so 20 Minuten gerappt.
Ja, genau. Ich hab's jetzt einmal direkt durchgeformt. So. Ich kann es natürlich noch auswendig, neben den ganzen Savage 16ern.
Alter.
Jo, ich hatte eigentlich meine Frage drauf gelenkt, wo diese Cover dann quasi in der physischen analogen Form ganz oft zu sehen sind und ob du auch eine Faszination für Tapes entwickelt hast, die sowohl in der quasi originalen US-Kultur irgendwie eine große Rolle spielen, im besten Fall halt aus dem Trunk heraus verkauft, wo so also neben den Leichen liegen quasi, die da reingeputzt werden, genauso dann quasi auch weitergesponnen in der deutschen Kultur, wo es spätestens seit dieser dritten Phase, die wir vorhin irgendwie so benannt haben, krass heftiges Ding auch zwischenzeitlich mindestens total, mal geworden ist. Total.
Das hat auf jeden Fall, als ich in dieses deutsche Ding richtig rein bin, hat das mich mitgehuckt. Also dieser Sammelaspekt. Ich habe jetzt nicht übertrieben viele Tapes, also da kenne ich ganz andere Leute so, mit denen ich mich da nicht vergleichen möchte, aber ich habe schon das ein oder andere Tape auf jeden Fall. Das ist was, was
ist
da,
es noch unter dreistellig oder eher über dreistellig?
Wahrscheinlich um die Schwelle rum so.
Ja, okay.
Müsste ich jetzt Discogs gucken live, aber
das musst du nicht leaken, das ist in Ordnung. Aber schon eine stabile Sammlung.
Ja. Ich habe schon Tapes. Kein Statement. Nee, voll. Also das auf jeden Fall hat das für mich einen Teil der Faszination spezifisch mit dieser deutschen Szene ausgemacht. Also dass man was dann haben kann, irgendwie sich noch drumherum angucken kann, dass man auch was tauschen kann oder irgendwie so einen Austausch darüber hat. So.
Weißt du noch, welches du dir zuerst geholt hast, was in diese Richtung geht?
Alter, das ist eine gute Frage. Also meine erste Kassette wird sicher keine Memphis-Kassette gewesen sein.
Deswegen meinte ich ja schon. Ja. Also, ja.
Es wird vermutlich ein Skinny Finster-Tape gewesen sein.
Ja, okay. Ein Classic
aber,
quasi.
Ja, ich will jetzt aber da nichts Falsches sagen. Wahrscheinlich war es. Warte mal, wie heißt denn das? Feuerkraft heißt es, glaube ich.
Oder so. Ja, so heißt es, glaube ich, schon, ja.
Ja. Aber das schon. Nee, da habe ich safe schon Sachen vorher gehabt. Aber ey, ich werde mich da jetzt nicht.
Ja, okay. Ja, es geht in diese Richtung auf jeden Fall. Ja, es wäre aber auch, es wäre eigentlich auch eine geile Frage, nochmal rauszukriegen, so, was war das erste Tape, was nicht mit Memphis zu tun hat, was man besessen hat, weil ich glaube bei mir, also wäre es so über die Eltern, aber es wäre so ein Prinzen-Tape einfach gewesen.
Heftig.
Richtig geil.
Ich habe mir auch nochmal spät nochmal ins
Das mit dem Frosch drauf, also da, wo, glaube ich, auch Küssen verboten drauf ist und so, richtig, also krankes Cover auch.
Ich wollte damit mein Shirt machen, Kiffen verboten mit dem Frosch. Das ist dann nie passiert.
Boah, das funktioniert aber in deutschen Memphis-Rap auch gar nicht, wenn du Kiffen verboten schreiben würdest, oder? Also das ist mir in Vorbereitung auf unsere Kategorie auch nochmal sehr klar geworden.
Geht's öfter mal
drum. Schon eine gewisse Verschränkung, sagen wir es mal so.
Und wenn du das Skinny Finster gerade schon angesprochen hast, vielleicht gehen wir jetzt nochmal ein bisschen tiefer rein ins Ausruf-Fan-Sein. Ich glaube, du hast es 2021 zum ersten Mal rausgebracht und eben jener Skinny Finster, der eins der Aushängeschilder für deutschen Memphis-Rap einfach ist und auch krass viel Zeug gepusht hat irgendwie, ist da auf dem Cover drauf. Vielleicht kannst du nochmal uns reinholen, so wie du auf diese Idee kamst, vor allem so wie es dann auch in der Umsetzung einfach war, so wo bist du da gestartet? Weil wir reden hier immer noch über ein gedrucktes Fan-Sein mit fast auf jeder Seite krassen grafischen Anleihen, kleinsteiligen, zusammengestellten Texten und Symboliken und. Also der ganze Stuff halt, der so zu so einem Magazin dazugehört, was wirklich nicht ohne ist.
Also ich glaube, das ist ein schöner jetzt Kreisschluss durch das Gespräch. Der Einstieg war eigentlich Zeichnen. Also ich habe eine Zeichnung gemacht von Skinny Finster, einfach so, wirklich so nebenbei irgendwie und hab darüber mit ihm connected. Er hatte das dann irgendwie gesehen und hab dann, also das haben sich dann diese beiden Sachen zusammengeschlossen quasi, dieser Kontakt und die Überlegung, dieses Heft zu machen, die gab es da schon. Und dann hatte ich halt das Gefühl, geil, da ist doch die Chance, wenn ich den jetzt frage, ist er doch bestimmt dabei, was auch der Fall war, weil es einfach jemand ist, der die Kultur sehr, sehr unterstützt auch, also der auch sehr bereit ist, dazu geben irgendwie. Und was bei mir ausgelöst hat, dieses Heft machen zu wollen, war tatsächlich ein Thema. Und zwar gibt es in der ersten Ausgabe einen Text über Dungeon Rap. Das war zu dem Zeitpunkt so ein Soundcloud-Subgenre. Und ich hatte einfach das Gefühl, Mann, da redet ja keiner drüber. Also
wenn Dungeon Rap.
Komisch.
Ja, schon. Also das war schon interessant zu dem Zeitpunkt. Ich hatte das Gefühl, wenn ich da jetzt nicht drüber schreibe, wird da kein Mensch drüber schreiben. Das war auch danach noch 2 Jahre so, dass es keinen anderen Text dazu gab. Gefühlt behaupte ich jetzt mal, vielleicht auf Russisch, aber nicht in Deutschland so. Und das war eigentlich der Ausgangspunkt, dass ich das Gefühl hatte, Mann, es gibt da eine Lücke und ich glaube, ich kann diese Lücke schließen.
Also einer muss es machen. Irgendwie liebe ich dafür schon wieder, ne, diese ganze Rap-Szene, dass ich wirklich immer wieder mit neuen Facetten und neuen Blüten, die das Ganze treibt, so konfrontiert werde. Dungeon Rap, hat das irgendwas mit Dungeons and Dragons? Nein.
Boah, gar nicht so weit weg wahrscheinlich.
Was? Also,
ja, aber es kommt auf jeden Fall nicht wörtlich daher.
Ja.
Also. Das ist wirklich was man nicht kennen muss, aber was Schönes zu kennen. Das ist spannend. Finde ich. Also im Prinzip ist es eigentlich so aus so Memphis, beziehungsweise, also es gibt Funk. Funk ist quasi so, da werden mich jetzt auch Leute verhauen, aber runtergebrochen die Instrumentalversion von Memphis. So, es ist so, Funk Beats kommt auf jeden Fall daher.
Voll. Kleinteilige Einteilung ansonsten nochmal in die Folge mit Alpha Mob zurückhören, weil ich glaube, er hat es da auch nochmal probiert, weil wir da, glaube ich, auch sehr naiv rangegangen sind, dass er durcheinander gewürfelt haben und er dann irgendwann gesagt hat, nee, aber guck mal, das ist das eine und das ist das andere, so, ihr könnt es hier nicht analog verwenden. Natürlich ist es auch, es gehört natürlich trotzdem untrennbar zusammen, finde ich. Also ich finde, das eine kann man nicht ohne das andere und so weiter denken. Genau. Aber ich glaube, das passt an der Stelle.
Okay, also Funk ist auf jeden Fall ein eigenes, aus so Soundcloud gewachsenes Genre, hat aber basiert auf diesem Memphis-Sound. Mhm. Und Dungeon Rap ist quasi die Verbindung von Funk mit Dungeon Synth, also der quasi Lo-Fi-Instrumentalversion von Black Metal. Das ist wirklich so mystisch, das erklären zu müssen. Und also quasi, du hast halt quasi zwei Samplequellen, Memphis und so, ne, Dungeon Synth, also so Black Metal Instrumentalkram, und daraus ist dann ein eigenes Genre entstanden. Das hat DJ Sacred, den ich vorhin schon ausgerufen habe, weil ich das Cover mit den Gehirnen für ihn und für Dio Alpha Mob gemacht habe. Der hat das mehr oder weniger erfunden, von dem ist auf jeden Fall das die Introduction of Dungeon Rap Tape, also so der Start davon. Und ich hatte das Gefühl, Mann, das ist doch so schön, aber das geht ja keiner mit und da redet keiner drüber, der nicht schon metertief in dieser Welt ist. Und das war so ein bisschen der Ausgangspunkt eigentlich damals, warum ich das gerne machen wollte.
Auf unsere Playlist muss ein Beispielsong.
Jetzt kommt genau der.
Ich hoffe, das ist auf Spotify, aber wir werden Sachen finden.
Wie oft kommt das?
Boah, also am Anfang kam das relativ regelmäßig und dann gab es eine sehr lange Pause. Und jetzt mal gucken, also ich muss jetzt gerade mal irgendwie Bachelor machen und so ein bisschen paar Sachen so loswerden. Und ich dachte, also ich hatte eigentlich gedacht, ah cool, das ist jetzt gemacht, so jetzt erstmal wieder Pause. Aber das hat ja schon, es hat schon sehr Spaß gemacht jetzt.
Und
es hat sich auch viel draus ergeben.
Wie viel Arbeit steckt da drin, so zeitlich gesehen, so hoch? Das glaube ich, aber wie viel?
Schwer zu sagen. Also ich habe die ersten, also das hat angefangen als wirklich so Classic-Corona-Projekt. Also wo ich auch Zeit hatte, das zu machen. So entsprechend sind die ersten zwei Ausgaben gefixt. Und jetzt, also die habe ich jetzt wirklich über ein Jahr mit mir rumgestellt. So.
Wie geil ist das denn?
Der Welt. Geisteskrank.
Geil. Das ist eine Radierung. Die
Zeit. Hör auf, ey. Können wir das als Foto machen und ich will den Wels haben. Gib mir den Wels. Wels-Content bei mir immer richtig. Du hast ja auch mal Casper irgendwie dafür
gewinnen
können. Wie hat das geklappt?
Mann, der hat mir geschrieben.
Das passt so zu Casper.
Der hat mir geschrieben, oh, geiles Heft, bla, kannst du Ausgaben schicken? Irgendwie, da habe ich natürlich direkt das Interview eingetütet, weil ich auch nicht blöd bin. So. Das fand ich auch gestört. Also der ist wirklich, also... Also man denkt das schon
bei denen, aber der
ist wirklich so für die Kultur, das ist krass.
Ich glaube das.
Ich habe das reicht seine Realness eigentlich nochmal. Also
ich habe damals, ich weiß nicht, ob du das noch kennst, aber das irgendwie, ich finde es über Archivsachen, ich finde es nicht mehr, aber der hat früher damals zu seinen Alben, die so 2006, 2007 hin zur Sonne und danach das Ding rausgekommen ist, hat er quasi so einen Internetblog gemacht. Wirklich so auf seiner eigenen Homepage hat er so geschrieben über den Produktionsprozess und das war so nerdig und scheiße und so wirr, aber sauwitzig. Geisteskrank. Also das würde ich gerne nochmal lesen, aber das ist nicht aufzufinden. Es gibt zwei, drei Leute, die sagen, ja, kenne ich noch, aber weiß ich auch nicht mehr. Das ist heftig. Ich
habe wahrscheinlich keine archiviert damals.
Das ist halt so, das haben bestimmt keine 1000, 2000 Leute gelesen und irgendwann hat das dann runtergenommen, weil es dann vielleicht auch ein bisschen zu, weiß ich nicht, peinlich, intim oder whatever. Aber
von wegen, das hat keiner archiviert. Wir sprechen dann gleich über Optimane. Jetzt im Zuge des Hefts aus so Artwork-Gründen, weil es da einen Artikel gibt, wo er auch so vorkommt, auf halt auch so Internet-Archivsuche nach der alten One-Take-One-Hit-Website, also von der alten Label. Und die gab es dann noch, die konnte man dann noch finden. Und die ist so gemacht wie so... so nach dem Atomschlag, also so die Seite, also die soll so dystopisch aussehen. Das ist super, also super
schon. Ich würde aber trotzdem auch gerne mal unsere Playlist ins Spiel bringen, weil willst du vielleicht mal so zwei, drei Sachen name droppen, die wir auf die Playlist zufügen? Mhm.
die vielleicht dann unsere HörerInnen mal reingehen können, damit sie ein besseres Gefühl haben können. Gut, dass wir das jetzt sagen, nachdem wir schon 40 Minuten drüber gesprochen haben.
Naja, einfach.
Das so ungefähr, nicht so aber
die ersten Namen sind schon früh gefallen und die Aufmerksamen haben natürlich direkt schon recherchiert, haben auf Pause gedrückt, sind reingegangen.
Wie unser Podcast immer gehört wird, weil das war unser Plan irgendwann mal.
Ich kann ja mal so ein paar deutsche Classics
gerne.
Für mich. Wichtig, weil wir den Namen schon erwähnt haben, Donatello, aka Money Max. Dadurch Cowboy Mafia ist so mein Faff von dem, weil der einfach unfassbar cool schnell gerappt wird, was auch gar nicht so häufig ist. Also lange war, also auch in Deutschland schnell rappen für mich eher mit Cringe verbunden.
Ja.
Das kann man dem jungen Mann wirklich nicht unterstellen. Das ist total super. Wir haben über Nord-Nord-Musik geredet, von denen Chaos regiert, finde ich einen Hammer-Song, weil der für mich was aufgemacht hat, nämlich Horror-Rap, der sich nicht an Schwächeren vergreift quasi. Also ein großes Problem meiner Meinung nach von Horror-Rap ist das Opfer. Also oft sind es Frauen. Also das ist alles schrecklich, schrecklich. Und Chaos regiert, macht da so eine schöne Tür auf, dass man das auch so anpolitisieren kann. Also da geht es dann darum, so irgendwie seine rechtskonservativen Nachbarn umzubringen. Das hat mir dann sehr viel mehr Spaß gemacht.
Ja, den Song hattest du auch auf die Vorbereitungspläne
gepackt. Genau, genau.
Ne? Der hat mich geil angeschoben noch.
Ja. Ich hab den heute auch in der U-Bahn gehört und dachte so, nice, ja. Der ist aggressiv, der ist wach.
Wichtiger Song, weil wichtiger Mann für das ganze Ding von Skinny Finster, 94, 95 oder 94, 95. Mhm. Das ist jetzt gar nicht der große Skinny Finster Hit oder so, aber ich finde, das ist der griffigste Song von seinem so ersten großen Album. Den finde ich so schön sinnbildlich für was er macht. Komm, einen mache ich noch, weil ich den im ersten Heft hatte und einen sehr coolen jungen Spieler finde, vom neuen Richie Flieger Tape, Wendehammer. Denn da trifft man Richie Flieger.
Der war so
Wahnsinn.
Richie Flieger, unfassbar gut.
Ja.
Ja, ich verstehe. Auch da, dass das Single-Cover auch ein bisschen einfacher gearbeitet, aber das hat trotzdem genau das, was du vorhin beschrieben hast.
Und der macht die nämlich selber und das finde ich total gut auch bei dem, dass da das aus einem Guss alles kommt. So. Und der ist auch so geil noch in so Texas und in anderen Geschichten unterwegs, aber ja, find den sehr guten, also ein sehr gutes Beispiel auch für, was diese Szene für mich so geil macht.
Ja. Man trifft ihn am Wendehammer, aber erst ab 12.30 Uhr ungefähr, ne? Erst da kann man Termine machen.
Hatte ich Relatable-Thema ausschlafen.
Aber ich hatte halt auch bei dem Song hatte ich auch diese Szenerie im Kopf. Wisst ihr noch so GTA San Andreas, habt ihr das gespielt? Hat die Hauptgruppe auch einmal in so einem Wendehammer gewohnt und ein Haus war da und da wurde immer abgehangen und es sind immer so shady Dinge passiert. So, ich fand das hat mich da irgendwie reingeholt.
Ich glaube, das Gute am Wendehammer ist, dass du langsam fahren musst. Das hat sehr viel mehr Coolness.
Ja. Das stimmt. Warst du schon mal in Memphis?
Nein, leider nicht.
Okay.
Ich habe Familie in Charlotte, also an der Küste, und eigentlich müsste ich das mal, da liegen so viele geile Städte so auf einer Linie, also mit irgendwie Atlanta und so, eigentlich müsste ich das mal machen, es ist aber noch nicht passiert.
Ja. Kann man da wirklich so was sehen, also gibt's da irgendwie ein Museum oder irgend sowas, oder ist es wirklich so, man muss irgendwie so in die Foren reingehen und dann so Punkte abfahren oder so?
Boah, also man kann da, glaube ich, viel sehen, musikhistorisch auf jeden Fall, weil Memphis ja auch so eine kranke Blues-Stadt
ist. Ja, klar.
Kannst du auch zu diesem Elvis, wie heißt es?
Ich habe keine Ahnung, wie das heißt.
Ja, aber das Elvis-Anwesen ist da auch so vor den Toren der Stadt.
Menschen.
Genau, also ich glaube schon, wahrscheinlich kann man da auch, also wahrscheinlich 100% kann man da auch verrückte Leute treffen. Wahrscheinlich muss man da aber dann wirklich sehr, sehr um die Ecken degen. Tatsächlich habe ich aber das Gefühl, dass die Memphis-Leute Interesse haben zu reden, weil, das ist so traurig das ist, die in Deutschland fast mehr Aufmerksamkeit haben als in Amerika.
Ich musste auch dran denken, so vor ein paar Jahren hat ja Skinny Finster tatsächlich so einen Besuch in Memphis gemacht. Und also zum Beispiel, also als jemand, der du ist, wenn man das wirklich plant, würde ich wahrscheinlich schon ihn einmal anschreiben und so mal vorfühlen irgendwie, ob man da irgendwo mal reinschauen kann und so. Es ist halt immer ein bisschen so eine Frage von, wen wollen die da sehen und wen nicht. Aber auch bei Art of Tracks gab es ja, glaube ich, in diesem oder im letzten Jahr, war das mit Zerk der Beitrag?
Genau.
So, solche Sachen zum Beispiel. Und die checken halt schon, das sind so irgendwie so europäische öffentliche Medien und die wollen so im Jahr 2025 nochmal Beitrag über Memphis Rap machen. Und das ist irgendwie ein aktuelles Thema, was da eine gewisse Nischen, aber doch eine kulturelle Relevanz hat.
Ja.
Genau, den Aspekt checken die, glaube ich, schon, weil es ein bisschen wild.
Total, total. Also ich glaube, die Bereitschaft gibt es, man müsste dann schauen, wie man es macht. Es geht auch die Geschichte um, dass Skinny Finster, als er da war, eine Kugel hat fliegen sehen. sag ich mal. Also vielleicht machen wir es auch nicht alleine alles, aber ich glaube, das ist auf jeden Fall lohnenswert.
Kugelfliegen zu sehen.
Ja, noch mehr was zu fahren.
Ey, wenn wir jetzt schon ein bisschen so in diese Musik-Mansions reingegangen sind, wollen wir dann kurz überleiten zu die Kategorie.
Oh, die Kategorie ist schon direkt okay. Ja, können wir machen.
Oder siehst du es anders?
Ja, wir können auch danach nochmal über meine Quatschthemen reden. So,
ja, voll.
Also, danach geht's weiter mit 50 Cent und Kool Savasch. Das wird heiß.
Ruf! Hey, die Leute, ist es ja auch gar nicht so lange hin. Das dauert jetzt nur noch eine Minute, bis die angekommen sind
bei diesen
Quatschthemen. Genau, wir gehen jetzt auf jeden Fall gleich rein in Der Bachelor. Geschrieben Der Bachelor, nicht Der Bachelor, von Optimane aus dem Jahr 2018. Viel Spaß.
An Montana Max habe ich gerade erst gedacht, weil ich mich daran erinnert habe, wie er damals im damaligen Binu-Club vor Deso Dog weggelaufen ist und sich dann draußen den Arm gebrochen hat.
Glaube ich, ist auch alles verjährt, deswegen kann ich das jetzt erzählen.
Auf Deutsch, sexy über Sex zu rappen.
Herzlich willkommen auch an unseren Gast, Jam Tanzen.
Du hattest das breite Grinsen im Gesicht.
Digga, ich habe Sahara-Fresse.
So trocken reinzukommen im wahrsten Sinne des Wortes.
Amarena Kirsch und mich das schon stark abgeholt hat auf jeden Fall.
Boah, und was ein Peak-Jahr für deutschen Memphis-Rap halt.
Ich finde, ich kann so ein bisschen so historischen Background noch einleiten.
Ich will das nicht hören. Ich finde es weg.
Gib doch wenigstens einen Löffel von deinem Amarena-Kirsch ab.
Liebe Mann, Unterhaltung 001.
Schaut ab und zu mal auf die Uhr, damit ihr wisst, wie spät es ist.
Yo. Das war ein sehr guter Ritt.
Safe.
Also ich schwöre euch immer, das Strahlen von David, also ich glaube, das ist auch wirklich deine Lieblingskategorie gewesen.
Ja, ey. ich fand alle drei so, also ich finde alle drei so krass. Ich habe die auch unglaublich oft gehört alle, aber das habe ich auch alles schon mal erzählt. So, es ist auch okay, aber das macht mich halt einfach glücklich. Ich bin auch einfach ganz froh, dass Liam da ist, dass wir jetzt mal so da reintauchen konnten, weil du einfach in diesem Thema nochmal anders drin bist. So. Ja. Ansonsten hätten wir das jetzt auch nicht so besprechen können. Also nee, ja,
das war super.
Ich freue mich einfach, Leute, ich freue mich einfach.
Ich finde, da kann man vielleicht schon sagen, da hat das Album vielleicht auch die Würdigung bekommen, die es dann vielleicht eurer Meinung nach auch verdient hat. Ne?
Jo, Mann.
Sehr gut.
Aber
gut.
Leo, dir brennen wichtige Themen unter den Nägeln. Ja, und wo wir gerade schon über ungewollte Pillen im Glas gesprochen haben, möchtest du über die Puff Diddy Daddy Sean Combs Doku, beziehungsweise 50 Cent und reden.
Eigentlich nicht, aber
hol mal bitte die Leute, wenn du das machst, auch ein bisschen rein,
weil ja,
ich
natürlich
selber hatte jetzt, ich habe das schon mitgekriegt als Thema, aber ich weiß nicht wirklich genau, was da passiert ist.
Ja,
ganz kurz, and I need to know.
Bevor wir reingehen, macht ihr so ein Timestamp, hier kann man wieder reinschalten, wenn einen so normale Themen interessieren.
Ja, ja.
Spotify macht die jetzt die automatisch. Ah, und ich möchte bitte noch einmal betonen, wir haben nichts mit denen zu tun, wir können die nicht verändern, da sind teilweise Schreibfehler mit drin, die finde ich gruselig. Gott sei Dank, ja, egal. Guckt gar nicht am besten so viel rein.
Und wenn ihr sonst in früheren Folgen Schreibfehler gefunden habt, das war auch alles Spotify. ich kann über die Doku selber gar nicht sagen, weil ich habe es einfach noch nicht gesehen, aber ich bin, glaube ich, in dem Fall jetzt auch angefixt. Also,
falls ihr da noch was braucht,
ich bin
komplett reingegangen.
Du bist reingegangen, ja. Okay, geil, ja gut. Ich gebe es erstmal wieder so, was für mich eigentlich der interessante Aspekt von der Geschichte ist 50 Cent hat federführende Doku gemacht über Puff Daddy, Sean Combs, vierteilig, die man auf Netflix schauen kann.
Richtig.
Soweit so unspektakulär.
Naja.
Also, erstmal so denkt man sich, okay, gut, naja, vor allem der hat das auch irgendwie so angekündigt und man hat es vielleicht so als halben Joke irgendwie wahrgenommen, weil 50 Cent und Puff Daddy haben irgendwie so, vor allem 50 Cent ist extrem krank fokussiert auf Puff Daddy und kann man wohl auch einfach sagen, hasst ihn, wie die Pest. Und da diese Reels, ich sehe die ganze Zeit, was für ein Grind von Hass er hat, weil er sitzt halt gerade im Knast und ist angeklagt und oder ist schon verklagt worden, keine Ahnung, ist auch nicht so wichtig für mich. Aber er hat halt extra auch ein Interview bei ABC gemacht, weil er rausgezogen hat, ABC wird halt auch im Knast gezeigt, um dann halt so Fragen zu beantworten, weil er hat irgendwie so auch so Material bekommen, das sonst noch keiner gesehen hat, das Legal Team noch nicht gesehen hat, der hat nicht gesehen, die wohl auch sehr, sehr unvorteilhaft für ihn sind. Und er hat das da einfach reingebracht, er hat irgendwie wahnsinnig viel auch Geld im Vorfeld von diesem Trial irgendwie in die Hand genommen, um mit Leuten zu sprechen, die halt irgendwie mit den Straftaten von ihm, von Puff Daddy irgendwie involviert sind, um die zu unterstützen. Dann gab es irgendwie sogar mal eine Frage, an Donald Trump, ob er sich denn vorstellen könnte, ihn eventuell zu begnadigen. Und da vorgreifend hat 50 Cent schon irgendwie Audioaufnahmen, Videoaufnahmen, wo Puff Daddy sich negativ über Donald Trump geäußert hat, als Zusammenschnitt hochgeladen, damit das auf keinen Fall passiert.
Alter, der OG-Hater.
Der Hate ist unfassbar. Und ich habe halt auch versucht, warum hasst er den so sehr? Und das ist alles sehr, sehr mystisch, weil man kann es nicht so genau, weil es gibt irgendwie, die haben sogar Songs zusammen gemacht. Und wahrscheinlich, es gibt so eine offizielle Theorie, die ich dann so Medien gefunden habe, und es gibt so eine Nebentheorie von mir. Ich mache erstmal die offizielle Theorie.
Dafür sind wir
hier. Also die offizielle Theorie ist wohl, dass die irgendwie so Mitte 2000er war ein Rapper, damaliger Rapper, der hieß Mace. Der wollte, der war
auf der Lieblingsrapper von Shindy.
Wirklich?
Ich glaube schon.
Crazy, wow. Oh, also ich habe den Namen noch nie gehört. Mhm. Der rappt auch inzwischen nicht mehr, der ist inzwischen irgendwie Priester geworden, ist auch vielleicht nochmal ein eigenes Nische, wo man reingehen könnte. Aber der war irgendwie bei Diddy auf dem Label und 50 Cent wollte ihn rausholen, weil der irgendwie keinen Bock mehr da hatte und dies, das und das. Und da gab es irgendwie Verhandlungen und Diddy ist wohl super hart geblieben und hat gesagt, nee, also kann man machen. Aber er hat wohl verlangt, dass da $2 Millionen irgendwie dafür bezahlt werden, dass der aus dem Vertrag rausgeholt hat. Und 50 Cent hat danach irgendwann mal gesagt so, Digga, der Typ, wenn der 2 Millionen Euro in seiner Hosentasche hätte, wäre der keine 2 Millionen wert gewesen in dem Zeitpunkt. Aber er hat es nicht verhandeln lassen so und es ist irgendwie nicht passiert. Und ich glaube, da ging so diese Fehde los, wo es dann auch immer so Disses gab, wo auch 50 Cent im Diss mal eingebaut hat. Und das ist, glaube ich, auch ein Doku-Thema, dass er irgendwie weiß, wer oder vielleicht eventuell auch Biggie ermordet hat und mit Tupac-Mord was zu tun hat und so. Das ist ja immer ein beliebtes Thema. Aber dann gibt es auch so Nebengeschichten. Und jetzt kommt meine Theorie rein. Weil 50 Cent ist auch ein deeply weird man. Also ich habe den jetzt irgendwie viel zu oft leider irgendwie in der Zeit mitbekommen, weil ich habe ja letztes Mal schon über Zorn Mamdani gesprochen. Und da gab es auf jeden Fall auch so eine kleine Fehde zwischen 50 Cent und Mamdani, weil 50 Cent absolut so neoliberal ist, der irgendwie komplett geisteskrank abgeht oder so. Die wollen uns mehr Geld abnehmen, die stehlen uns Steuern. Ich glaube, das ist weird. Also irgendwie kein cooler Typ. Egal, aber das Hate-Level ist krass. Und deswegen habe ich den irgendwie nochmal mitbekommen. Und kurz nochmal Faden zusammenfassen.
Deine Theorie.
Meine Theorie ist, und da hat 50 Cent irgendwie in Interviews auch darüber gesprochen, dass Puff Daddy halt auch so wirre Fragen an ihn gestellt hat. Zum Beispiel hat er, wo es irgendwie darum geht, denkt er, dass Puff Daddy schwul ist und ihn irgendwie anmachen will. Weil er hat irgendwie so Fragen gestellt wie, hey, wollen wir nicht mal zusammen shoppen gehen? Und da sagt er so, hey, das fragst du ja keinen Mann, das fragst du irgendwie mit Girls, die du daten willst, das ist alles so weird. Und immer wenn ich auf seinen Partys war, das ist alles so weird und so komische Energy. Und ich glaube, das ist jetzt meine Nebentheorie, er macht das einfach nur, weil er denkt, dass er schwul ist und einfach wahnsinnig homophob ist. Das ist so eine wilde Theorie, die ich mir vorstellen könnte.
Also wäre ja auch so ein bisschen...
David schüttelt den Kopf, das ist irgendwie so völlig haltlose Theorie.
Geistig, aber da ich in dem Thema noch nicht so drin bin...
Also ich glaube einfach, vielleicht ist einfach so alles so einfach dieser komplette... Also ich meine, gut, er ist ja auch verurteilter Straftäter so und er ist natürlich ein wirrer Typ. Glaube ich, dass 50 Cent irgendwie der Heilige ist, den er vielleicht in dem Bereich eben gemacht hat, der irgendwie einfach so Opfer von John Diddy, Buff Diddy, protecten will... Auf gar keinen Fall.
Naja. Unabhängig von jeder Theorie.
Ja, genau so. Ja. Aber irgendwie, das Thema hat mich die letzten paar Tage fasziniert und es ist gut, dass diese Folge hier in 3 Wochen rauskommt. Mal gucken, ob man alles davon noch was weiß oder ob es neue Entwicklungen gab.
Ich werde keinen Take, der schlecht gealtert ist, rausschneiden. Ich sage es jetzt schon.
Ich finde, ich habe keinen Take rausgehauen, den man da nicht nochmal lassen kann.
Guck in 3 Wochen nochmal drauf.
Ja, das ist, ach, ich habe früher schon dümmere Sachen gesagt, die wir nie rausgestimmt haben. Ist mir nur zu sagen. Tom, du hast die Folge, du hast die Doku gesehen. Würdest du empfehlen zu schauen?
Nee, ich glaube, also ernsthaft jetzt. Wer ein bisschen, nee, also tatsächlich eigentlich nicht. Weil,
okay.
Weil der große Aufhänger ist ja quasi Sean Combs The Reckoning und wir gucken uns jetzt an, was das eigentlich für ein durchtriebener Teufel ist, der es über Jahrzehnte geschafft hat, ein System der Macht aufzubauen, was klassisch wie R. Kelly, wie Rammstein, ne, einfach wirklich nicht nur Frauen, sondern verschiedenste Menschen halt einfach benutzt hat. Und der Typ sich immer durch seine Macht und sein Geld irgendwie rauskaufen, rauswieseln konnte und das ganze System ihn irgendwie gebackt hat. So. Gleichzeitig höre ich aber auch total raus, ne, was du so sagst, dass da einfach so viel Persönliches von 50 Cent drin steckt. Überhaupt nicht thematisch. 50 Cent wird nicht einmal genannt.
Er kommt nicht einmal selber zu Wort. Er steht immer nur da
als Doku.
Producer, so in der Art und Weise. Aber alleine die Darstellung davon, wie er angeblich halt die ganzen Fäden in der Hand hatte bei diesem ganzen Tupac und Biggie Beef. Also wenn man da wirklich aus einer reinen quasi Hip-Hop-historischen Perspektive reingucken will, dann kann man sich nur die zweite Folge angucken und kann das aufgearbeitet quasi bekommen. Und da wird's echt so dargestellt, als hätte er quasi beide umgebracht. So, und als wäre er einfach super manipulativ. Und die Darstellung, es ist schon geschickt gemacht. Du gehst aus diesen 4 Folgen raus wirklich mit dem Gefühl, das allergrößte Arschloch jemals. Und er ist an allem schuld, was jemals Schlimmes auf der Welt quasi passiert ist, mit dem er irgendwie in Zusammenhang war. Und ich glaube auch, dass da vieles von dran oder vieles von wahr ist. Aber manche der Darstellungen sind auch, ja, schwierig halt einfach. Ne? Also die will natürlich auch schocken und
ja, es ist halt auch eine Netflix-Doku auf Art.
Genau.
Du hast auch reingeguckt, Liam, oder?
Nee, aber ich bin im Thema auf jeden Fall. Ich habe die Doku nicht geschaut, aber ich krieg drumherum viel mit.
Ja. Also, wie gesagt, mich hat auch eigentlich nur, also vielleicht, ich werde trotzdem reinschauen, weil die Weihnachtstage liegen gerade aktuell noch vor uns und da hat man immer ein bisschen Zeit, außer man schaut viel Dart-WM, aber es geht noch zwischen den 2 Sessions. Aber das Hate-Level oder das Beef-Level einfach so über 20 Jahre hochzuhalten, um dann einfach eine 4-teilige Doku rauszuhauen, ist einfach New Beef unlocked quasi. Also das gab's auch noch nie.
Aber zu dem, was du gerade sagst, das ist das, was ich daran immer so ein bisschen beunruhigend finde. Also ich habe das Gefühl, dass so in den letzten Jahren so was sich noch mal so in Kreisen, wo das vorher nicht so präsent war, so setzen konnte, nämlich so dieser Glaube an die böse Elite. Also das ist das. Also natürlich gibt es dann so große Player, die irgendwie tatsächlich böse sind. Aber du kannst mittlerweile mit Leuten reden, die das vor ein paar Jahren mit mehr Vorsicht genossen hätten, sowas zu sagen, die jetzt auf jeden Fall überzeugt sind, dass der Hollywood-Kult auf jeden Fall wahr ist und so 8,5 Reiche alle Fäden zusammenziehen. Und ja, das finde ich eine schlechte Folge daraus auf jeden Fall.
Und da ist der Schritt halt nicht mehr weit dann so in dem Punkt. Und so super differenziert ist es halt einfach nicht. Genau, ich habe auch so ein bisschen das Gefühl gehabt, während ich das geschaut habe, oh, 50 Cent lacht sich die ganze Zeit kaputt, während er das guckt, weil er sich so richtig freut. Oh ja, Mann, guck mal, wie er da dargestellt wird. Weil Sean Combs halt so 5-6 Tage, bevor seine Verhandlung quasi gestartet ist und bevor er verhaftet wurde, mit einem Kamerateam sich begleitet hat. Und er kommt halt wirklich ganz beschissen rüber. Er kommt wirklich ganz, ganz schlimm rüber. Und einfach ihn so dargestellt zu sehen, muss den so gefreut haben, jetzt 50. Und das ist schon irgendwie komisch, weißt du, sowas sich anzugucken und sich dann auch wieder natürlich, ne, am Leid der Opfer irgendwie auch so komisch zu ergötzen und da so ein Spektakel draus zu machen und zu wissen, im Hintergrund ist quasi ein anderer reicher Mann, der gewiss auch nicht immer cool mit seinem Einfluss und mit seiner Macht umgegangen ist. Und der freut sich jetzt darüber, dass der andere einflussreiche Mann seine Strafe bekommt, aber nicht genug Strafe bekommt. Und das bleibt schon bei mir auch, dass ich so denke, der hat jetzt 50 Monate, die er im Gefängnis sitzen muss. Und von dem, wie es dargestellt wird, denke ich mir so, ist viel zu wenig. Wie hat er das geschafft, mit 8 Anwälten und 4 Millionen Dollar ausgegeben,
also
die Jury so rumzudrehen, dass er nicht mehr bekommen hat?
Also 50 Cent behauptet, er kommt nie wieder aus dem Knast raus und er hat da genug Material und Hintergründe, dass das noch irgendwie länger geht. Aber das ist auch wieder auch ein guter Fall für, wie gut das amerikanische Justizsystem ist, weil so funktioniert es nämlich, weil reiche Männer bekriegen sich und dann kann man das imagemäßig nutzen und so funktioniert's.
Klasse.
Sagt euch, die ziehen jetzt so diese Hauptstory vom amerikanischen Justizsystem auf sich und so in der Nebenstory checkt man gar nicht, dass Luigi Mangione anscheinend jetzt so auf dem Weg ist, dann doch noch freizukommen, so free him. Das wird passieren. In the Shadows.
Ja.
Guter Take.
Ich hatte eigentlich noch einen anderen Take zu diesem Verschwörungstheoretiker-Dings, aber es ist vielleicht auch okay, dass wir da jetzt nicht so reingehen.
Ich wollte es nur kurz gesagt. Ich glaube auch nicht, dass du da jetzt rein sollst.
Alles nur satirisch gemeint hier natürlich.
Immer. Auf Art.
Disclaimer, immer.
Und Disclaimer.
Ja. Aber wenn wir jetzt gleich über Kool Savage und was er wie ein Union-Buster ist, das wird nicht satirisch gemeint, oder?
Vielleicht. Nein, alles ernst gemeint.
Elon. Hast du das mitbekommen, Liam?
Ich habe es so halb gesehen, ich hatte dann keine Lust, das so nachzuvollziehen, was da jetzt genau passiert.
Ja, ich habe das am Montag gesehen,
ja, vor ein paar Tagen und dachte so, boah, ich mach da einfach, ich habe so einen kleinen Abschnitt, den würde ich gerne vorlesen und dann mache ich es als Quiz. Das ist jetzt nicht mehr auflösen, weil das, ich habe schon mitbekommen, dass Torben damals auch mitbekommen haben. Aber um welchen Rapper geht's? Ich mach's trotzdem.
30 lang. Wenn ihr nicht richtig zugehört habt an den Endgeräten, jetzt könnt ihr noch mitquissen.
Jetzt wenn ihr nicht aufgepasst habt. Jetzt aber aufpassen. Ich finde es so schön. Ich zitiere aus dem Handelsblatt. Und das ist auch das Geilste, dass ja, das im Handelsblatt verhandelt wird. Das ist einfach schon witzig genug.
Mini-Annotation. Ich fand das so geil, dass ich habe mich informiert beim Handelsblatt und bei Rote Fahne News. Das waren die beiden Portale, wo ich Informationen zu diesem Thema rausgezogen habe.
Eine Welt, zwei Parallelen.
Starke Referenz. Also, Kurt, 30 Minuten lang motivierte der Rapper die Tesla-Mitarbeiter mitzuklatschen, die Hände hochzuheben oder die Arme im Takt zu bewegen. Ihr seid aber auch zäh, Alter. Ihr seid richtig zäh. Räumt den Rapper nach 5 Songs ein. Wow. Tesla, was ist los mit euch? Habt ihr einen Stock im Arsch oder was?
Tesla, seid ihr gut drauf?
Wirklich.
Geil. Alter, was ist passiert? Es gab irgendwie eine Mitarbeiterversammlung, wo der Tesla Grünheide, Berlin-Chef, irgendwie die Mitarbeiter auf seine Seite ziehen wollen, weil
Lohnerhöhung
es gibt diese
genau regelmäßig und in der Regel heißt das, da wird die jährliche Lohnerhöhung dann quasi offiziell verkündet und dazu wird dann geladen und genau, das war auch als Arbeitszeit und so weiter. Das ist ja schon wichtig, irgendwie den Kontext
zu kennen. Deswegen habe ich ja gesagt, jetzt nennen wir es doch nochmal. Ja.
Und er ist stolz auf das Party-Setup, denn bei Tesla haben sie immer das beste Party-Setup.
Das ist wichtig. Das überzeugt mich auch, wenn ich Stellenausschreibungen lese. Naja, egal. Und gleichzeitig ging es halt darum, dass der Typ halt irgendwie, ich glaube, die IG Metall, eine Gewerkschaft, Grün, Betriebsrat, das sind so Themen, die solche Unternehmen nicht so gerne haben. Und da irgendwie massiv Stimmung dagegen gemacht wurde. Und dafür wurde sich, um die Stimmung einzuheizen, Kool Savas eingeladen. Und Kool Savas, jetzt stelle ich mir das aber vor, wie es so ein Tesla-Chef du warst, denkt sich Kool Savas so, oh geil, Tesla, das ist eine geile Brand, irgendwie so, und irgendwie, ja, Geld, und ja, da drehe ich auf, das wird irgendwie cool, weil Leute sind cool, ich bin ein cooler Rapper und ich komme da vorbei und ich reiz die Pade richtig an. Und guess what? Die meisten Leute, die bei einer Autobaufabrik sind, sind keine Kool Savas-Fans. Wer hätte das gedacht? Kool Savas nicht.
Dabei hat er doch seine ganze Karriere über schon hart daran gearbeitet, als der Autorapper auch gesehen zu werden.
Das schon.
Also,
ist es so?
Ja, total.
Ich weiß nicht, ob es ironisch
kommt. Explain yourself.
Ja.
Junge.
Also, Tom ist wütend.
Wir haben alleine einen Song, bei dem könnte man fragen, is it about a car or is it about a woman?
Oder is it an mich glauben?
Du, alleine dieser Song ist schon so komplett hängen geblieben, weil halt die ganze Zeit so Frauen-Auto-Vergleiche gemacht werden. Also Objektifizierung sein Vater.
Dabei hat das doch in den massiven Tönen schon so gut.
Genau. Stimmt. Oh, ja, und regelmäßig, ne? Also ganz großer Porsche-Fan. Ich glaube, er hat sogar das Porsche-Logo tätowiert oder irgendwie sowas. Guck mal, solche Sachen kommen jetzt. Naja, doch.
Das sind Facts, die wusste ich nicht. Das ist gut, dass es mal gedroppt wird.
Keine Ahnung. Sowas hätte ich immer eher bei, keine Ahnung, so einem Shindy oder sowas gesehen. Also in meiner Vorstellung.
Oh, weiß ich nicht. Ich glaube, Shindy ist.
Also, naja, doch, nee, ich bleib bei meiner Aussage.
Vielleicht.
Ja, wisst ihr. Ich habe in den letzten Monaten wirklich regelmäßig diesen bitteren Moment gehabt, dass ich so dachte, warum kommt mir hier schon wieder so eine Savas-Zeile in den Sinn? Was soll das? Warum ist mein Gehirn damit irgendwie so zerfressen mit diesen ganzen Sachen? Und dann kommt die nächste Geschichte, die mich das Ganze noch mal peinlicher betrachten lässt. Und dann habe ich halt sogar auch noch solche Facts irgendwie im Hinterkopf. Dass er gerne Porsche fährt und sogar das Logo tätowiert hat.
Ja, see, aber warum geht man dann überhaupt zu dieser Tesla-Veranstaltung? Das verträgt sich doch überhaupt nicht. Aber so, die Lehre ist, ja.
Ganz kurz. Ich habe gerade probiert, ich hatte auch noch sowas im Hinterkopf in die Richtung. Ich habe versucht, das zu finden. Ich habe es nicht gefunden. Was ich stattdessen gefunden habe, ist folgende Headline. Kool Savas, vom Rapper zum Rennfahrer. Der deutsche Rapper Kool Savas gilt als echter Auto-Enthusiast. Am 9. und 10. Juni 2007 nimmt Savas als aktiver Fahrer beim Flink-Team am härtesten Langstreckenrennen der Welt teil.
Genau sowas, ja.
Also das 24-Stunden Le Mans?
Ja, Nürnberg.
Ah, okay.
Autofreak confirmed auf jeden Fall. Aber ich stelle mir das auch so ein bisschen vor, wie Leo das Szenario quasi aufgemacht hat. Also dieser Betriebschef von Tesla, der quasi der Werkschef da quasi das Ding leitet in Grünheide, tritt da so an den heran und Savas stellt sich dann so vor, naja, Tesla, ah ja, ich habe schon mal von Elon von der Aktie gehört, so, ah ja, das ist ja, das hat bestimmt so eine Startup-Mentalität und so, und dann steht der halt da und macht so, ja, macht mal Hip-Hop-Arme hoch, so für von gefordert von Leuten, die halt so im Schichtsystem am Band stehen, halt einfach so, und der hat die Lage vielleicht einfach anders eingeschätzt, für was für ein Publikum der da spielt. Das weil,
aber liebt ja nicht nur Autos, der liebt ja auch Bitcoins. Also das ist einfach
oh, voll, den Hodes stimmt. Und ja. Das ist einfach alles drin, deswegen ist ja das Elon-Orakel.
Ja, aber das setzt ihn jetzt schon ganz schön stark in diese Welt, aber das hat halt nichts mit einer Arbeiterklasse zu tun, vor der er offensichtlich performen muss, weil um deren Gehaltserhöhung geht's halt dann schon auf diesem Event.
Ja, aber irgendwo. Ich weiß nicht, aber Kool Savas hat nie in seinem Leben einer normalen Erwerbstätigkeit nachgeführt. Ich glaube, der kann sich nicht vorstellen, dass halt einfach Leute da hingehen, die wollen ihr Geld verdienen und denen ist es scheißegal, ob sie bei Tesla, bei VW oder sonst wo am Werk stehen, die wollen halt bezahlt werden. Und er, ich glaube halt so, und Savas, der denkt sich halt so, oh, Tesla-Mitarbeiter, die sind auch so komplett in der Brand und die finden das so geil und die finden Tesla ist das Größte der Welt und das wird, wenn ich da so ein bisschen nochmal Tesla anheize, dann wird das genauso das Ding und ja, und dann hat er sich gedacht, hat er vielleicht irgendwie zwei Tage davor noch Gianni Infantino gesehen, der ins Publikum gesagt hat, ruft doch alle mal Mexiko und Kanada und dann machen die Leute das und dann hat er gedacht, so funktioniert jetzt auch. Ich weiß nicht, aber Themen werden vermischt. Ja. Auf jeden Fall, ich finde, auch wenn die Folge erst spät rauskommt, nachdem wir es aufgenommen haben, finde ich gutes Thema, dass wir es nochmal besprochen
haben. Ja, richtig.
Wollen wir jetzt auch nochmal über Contra K?
Ja, die Woche der großen kontroversen Bühnenauftritte. Es war ja nicht nur Contra K.
Richtig.
Ja, eben, deswegen. Ich wollte es noch nicht. Ja, also wir wollten das letzte Mal eigentlich schon kurz über Contra K, das war dann aber
Eine Menschen wurde reingebracht.
Menschen wurde reingebracht
mit Contra K Menschen, zwei reguläre Folgen in Folge jetzt. Ja. Jahresrückblick ausgenommen, wissen wir noch nicht. Den nehmen wir noch auf, also bleibt maybe three in a row. Wir wissen noch nicht.
Ja, für mich Song des Jahres, ich kenne keine Contra K Songs.
Deutscher.
Der unfreakiest Rapper ist der rechtsnationale Contra K.
Erfolg ist kein Glück.
Ah, oh, natürlich, der Julian Nagelsmann, ich pushe meine Spieler.
Oh ja, das war ja auch
klar,
noch
dieses Erfolg Jahr. Ist kein Glück. So, und der könnte nämlich auch auf so einer Tesla-Veranstaltung laufen, würde ich sagen.
Ja, voll. Der passt auch hundertprozentig hin.
Ja.
Naja, jetzt holt man die Leute. Vielleicht wurde er auch angefragt. Naja, das Ding ist halt, Contra K hat irgendwo ein Konzert gegeben und er hat
nicht irgendwo.
In der SAP-Arena. In Mannheim dann.
Mit Backup-Rapper Tamas. Stimmt das immer noch, ja?
Das ist auch so eine mystische Verbindung. Da habe ich neulich drüber nachgedacht.
Passiert?
Warum, wie, was?
Unconfirmed, würde ich sagen.
Nee.
Sicher?
Ja, so. Die sind Homies.
Okay. Es macht für mich, also, es ist für mich zumindest nicht unvorstellbar. So, sagen wir es mal so.
Die Realität ist für mich nicht unvorstellbar.
Das muss auch mal gesagt werden, so, weil manchmal ist die Realität nicht vorstellbar.
Ja.
Stell dir mal vor, Kool Savas geht auf eine Tesla-Bühne und ruft Elon. Das ist auch die Realität. Das ist nicht vorstellbar eigentlich.
Ja, fällt mir
so gut, okay. Egal. Auf jeden Fall in der Kultstadt Mannheim holt er als Überraschungsgast den legendären Sänger Xavier Naidoo auf die Bühne.
Fairerweise, große Überraschung.
Die Überraschung ist geglückt.
Ja.
Ich weiß es nicht. Also ich, aber ehrlicherweise, man weiß es nicht, wie das vor Ort ist. Also Xavier Naidoo irgendwie total als Reichsbürger irgendwie rausgefallen. Und
ich finde es auch spannend, dass du ihn halt direkt erstmal als erstes als Sänger bezeichnet hast, weil in den letzten Jahren hat er eigentlich eher andere.
Ja, ich wollte es irgendwie so ein bisschen positiv noch darstellen.
Okay. Gut, wenn du Xavier Naidoo positiv darstellen möchtest, leg los.
Das war schon so ironisch gemeint.
Ja. Schlimm. Komplett überraschend. Was wurde gesungen? Hat das irgendjemand mitbekommen?
Oh, es war ein Classic. Ich habe das Video gesehen. Ich habe schon wieder vergessen. Es war so ein klassischer Xavier Naidoo.
Ja, ich habe leider auch schon. Und die haben keinen Song eigentlich zusammen, oder?
Vielleicht hat Contra K ja einen Part von Xavash gerappt.
Oh, stimmt.
Das ist auch mein
Wow. Und da sind wir auch wieder bei dem ganzen homophoben Thema. Das war damals auch komplett wahnsinnig. Wo sie getauscht haben, ne? Wo Savas
dieser Hidden Track
und so. Ja, dieser Hidden Track, wo Savas gesungen hat und Xavier hat gerappt und so.
Da war nicht alles hidden auf dem
Düsen.
Nee, das war wirklich schlimm, ey.
Zeiten.
So. Aber eigentlich ist die Sache doch nur, das ist passiert. Und
das ist passiert, aber schlimm genug und alle irgendwie alle haben mit dran gearbeitet, die Musikindustrie. Die haben so viel Bock, diesen Scheiß Xavier Naidoo zu pushen. Ich erinnere mich auch noch dran, ich bin nur froh, dass das irgendwie abgesagt wurde. Ich bin ja auch ein großer Eurovision Song Contest Fan. Und da gab es irgendwie mal so ein Jahr, da wurde dann Deutschland struggelt ja immer so ein bisschen und will ja immer das Ding gewinnen und ja. immer den perfekten Song, Sound, was schon schlimm genug ist und völlig Banane. Und da gab es irgendwie immer irgendwie Komitees, bla bla bla, dies, das. Und einmal gab es so ein Jahr, da hieß es, ja, dieses Jahr, wir freuen uns, dass Xavier Naidoo für Deutschland antritt und das ohne irgendwie abgestimmt wurde so. Und da gab es wirklich auch so einen Gegenprotest und da gab es irgendwie, glaube ich, sogar so einen Leserbrief mit so anderen Künstlern, die gesagt haben, nee, wir wollen es nicht. Und das war noch weit vor der Reichsbürgergeschichte, da war nur das ja, das Savage-Homophob-Ding war da, glaube ich. Das war, glaube ich, genau diese Zeit, glaube ich, so. Mhm. Und ja, das, schlimm. Ja,
ich finde das Interessante an der Geschichte, weil du gerade meinst, das ist einfach nur eine News, ist ja, dass diese Woche auch noch La Cassette Mäus auf die Bühne geholt hat.
Das habe ich verpasst.
Was?
Ja, guck mal.
Genau. Ist der wieder in Deutschland oder hat er?
Ich habe auch nur so eine Headline gesehen. Ich hoffe, das ist jetzt so keine Fehlinformation, aber das, also ich habe auch mit verschiedenen Leuten darüber geredet. Ich glaube, das stimmt. Und ich glaube, wir erleben die große deutsche Resozialisierungswoche.
Ja, krass. Sie werden alle wieder rausgelassen, tatsächlich.
Ja. Hat sich auch entschuldigt, ne?
Das ist in Ordnung, ist klar.
So heftig, jetzt weiß ich aber auch nicht mehr. Aber gut, bei dieser Xavier Naidoo-Sache muss man auch sagen, das ist auch mal gut, dass ich jetzt endlich mal im Podcast irgendwie diese Person beleidigen kann. Aber Oliver Pocher, warum darf dieser Pisser noch irgendwo gezeigt werden und warum schaut ihr nicht? Wenn ihr irgendwas von Oliver Pocher witzig werdet, schämt euch. So, weil der hatte nämlich vor ein bisschen davor hatte der schon irgendwie Xavier Naidoo auf die Bühne gezogen, weil das war der erste Step und jetzt der nächste Step ist Kontra K. Und
da reiht man sich doch gerne ein.
Ja,
wirklich.
Das dauert jetzt nur noch irgendwie 1-2 Jahre und dann, nächster Step würde ich sagen, ist er bei Dieter Nuhr auf der Bühne. Mhm. Dann ist er schon bei der ARD und dann ist, würde ich sagen, Markus Lanz.
Safe.
Ja, das sind die Steps. Vielleicht noch mit so 2-3 Zwischensteps so, aber es ist schlimm, dass das irgendwie alles möglich ist.
Die große Resozialisierung, ja. Du hast recht. Die werden wieder eingegliedert in eine Gesellschaft, die ihn mit offenen Armen empfängt.
Ja, ich finde jetzt der nächste Schritt wäre, dass wir nochmal so einen veganen Burger-Koch nochmal zurückholen.
Oh Gott.
So giftig kommen, darauf hätte ich wieder
Bock. Wer ist der Rapper dazu?
Oh.
Boah, ich irgendwie denke ich halt irgendwie, dass das irgendwie so auch ein Ding ist, das könnte Bones irgendwie nochmal besetzen. Ich weiß nicht. Das ist so dieses Gefährliche irgendwie so ein bisschen.
Alleine durch die Burger-Connection habe ich ganz kurz an Massiv gedacht.
Den sehe ich aber auch anderen Filmen. Der macht ja diesen komischen Dings, was ist da eigentlich los?
Bei Prototyp Rapstar?
Ja, wo er jede Person einfach fragt, was bist du für ein Landsmann?
Aber das ist alles, was ich davon weiß. Der war ja auch eine Gästin von euch.
Mhm. Ja klar, Zazu. Sie macht, also hoffentlich wird sie noch bigger, als sie es eh schon ist. Keine Ahnung, ich gönne Zazu allen Fame, den sie kriegen könnte.
Aber komische Sendung.
Ja, komplett. Also komplett. Ehrlich gesagt, ich habe die nur auf dem Schirm wegen Zazu. Ich bin da halt ehrlich gesagt sonst überhaupt nicht drin.
Ja, Koka war da noch, auch coole Rapperin.
Ja, okay.
Ich bin nur drin, weil ich Reels gesehen habe von Massiv, wie er jeden fragt, was für ein Landsmann er ist. Das ist sein Beitrag zu der Jury.
Und jeder, der da nicht Albaner antwortet, ist jetzt genau. Disqualifiziert.
Viele Themen heute.
Aber vielleicht ganz kurz nochmal zu diesem Format. Hat das irgendwie noch was Weiterführendes? Wird es dann noch irgendwie sowas wie K.O.-Runden geben, wo Leute gegeneinander antreten und wird das noch so ein VBT-Ding?
Ja, ja, die ziehen nachher nochmal irgendwie so ein Kostüm an und dann singen die nochmal was. Und
The Masked Rapper.
So, und dann muss man so ein X pushen und dann sagt Dieter Bohlen ja oder nein.
Das sehr gut. Könnte geil sein.
Ja. Genau. Mhm. Okay.
Ich auch nehmen.
Super. Ey, wild, aber geil.
Ja.
Jetzt Honorable Mentions.
Ja,
stimmt. Meine erste
Honorable Mention, das ist analog zur letzten regulären Folge mit Hakan, ist, dass ihr euch ein Video bei Insta von Helmut und Mias angucken sollt. Yes. Nämlich zu ihrem fucking Xavier Naidoo Remix. Nicht den Nakatane-Song, der kommt gleich noch, aber alter Schwede, also ich habe den bestimmt schon 20 Mal in Schleife gehört. Da ist halt einfach ein Xavier Naidoo, also sowohl ein Videoausschnitt, damit man oben was zu gucken hat, unten läuft quasi zusammengeschnittener Twitch-Stream, aber das ist ein Xavier Naidoo Vocal Sample im Background und es schiebt brutal.
Ja, sowieso. Also was die beiden für eine Energy entfalten, ist komplett anormal. Ich glaube, in dem Song wird auch Schimmel das Standbein weggegrätscht und sowas.
Das sind so geile Lines einfach zwischendrin.
Ja, da muss ich auch lachen, weil die habe ich verstanden.
Nee, es ist wirklich unfassbar, Alter. Mhm. Das Fan ist am Drücken. Ich scheiße hinter dem Baumarkt. Ja, sowieso scheißen auch wieder so ein Thema, ne? Bei dem anderen Song Nakitano x Hollister ist auch irgendwie 20 Uhr, ich habe ein Date und bin am Großmüssen und alles. Ja. Es, also es ist ganz, ganz wilde Lines, die da hin und her geworfen werden, aber auch wieder in diesem perfekten Format, finde ich, für die beiden, dass sich immer so vier Zeilen abwechseln und hin und her geworfen werden.
Ja.
Brutal. Ja.
Gut. Ich gebe erstmal an euch weiter für Honorables.
Beziehungsweise ganz kurz, Liam, fühlst du so die ganze Bin ja am Leben Gang, diese Leipzig Connection, die da gerade wildes Zeug macht, hast du die ein bisschen auf dem Schirm?
Ich habe das auf dem Schirm. Ich bin da immer so ganz bisschen hin und her gerissen. Ja. Also ich tue mich oft schwer mit lustigem Rap. Und ich finde, man muss denen aber sehr geben, dass die sehr cool rappen und das holt da sehr viel raus. Und also ich hab da so mein Auf und Ab mit und es kriegt mich immer wieder in Momenten und dann verliert es mich wieder.
Ja. Okay.
Aber mir ist ZK ultra präsent in meinem Leben, also auch jemand, dem mir viele so Freunde empfehlen und so. Mhm, ich habe das Gefühl, der hat so einen Moment bei sich gerade.
Checke. Vielleicht machen wir dann auch einfach, den hast du, glaube ich, drauf gemacht, Torben, Nakitano x Hollister einfach als nächste Menschen.
Machen wir.
Vom Ugly Fashion God, mir ist ZK.
Yes.
Ich habe dieses Ding Nakitano mehrfach irgendwie reingespielt bekommen, unter anderem durch den Song, aber auch durch andere Reels.
Die Marke?
Mir waren die gar nicht so präsent. Hollister schon mehr. Aber wisst ihr, was das so ein Trademark von der
Nakitano? Ja, die dicken Kordeln natürlich.
Das ist bei Hollister.
Nein.
Nee, das
Also, obwohl, Hollister hat auch gerne mal eine Kordel.
Aber nein, diese ganz, ganz dicken, das ist Nakitano. Sorry, Leute, aber.
Nein, aber.
Ich finde, das Trademark ist der Reißverschluss, der wo er nicht sein sollte.
Okay,
jetzt. Beim Nakitano-Pulli auch gerne mal einen Reißverschluss an der Seite.
Ich habe das Gefühl, da müssen wir vielleicht mal eine Folge Dings machen.
Ey, wir haben jetzt schon.
Du bist ja auch das Thema, Fashion ist bei David irgendwie richtig.
Wir haben jetzt aber schon die Camp David-Folge durchgekriegt, also wie schnell wir da jetzt Nakitano bei Hype Culture
unterkriegen. Nein, aber das
wisst ihr, Redaktionsleiter Liam Tanzen antworten.
Wisst ihr, was das Ding bei Nakitano ist, wie die Pullis und Produkte heißen? So als Markenname, wie dann halt irgendwie Ikea Billigregal heißen? Das ist geisteskrank schlimm. Also wirklich, die heißen sowas wie italienischer Hengst. Perverser, Arsch im Ärmel, diese Nüsse, I love my penis, Fotzi-Bär,
was?
Glitzermuschi.
Nein.
Doch. No way. Doch. No way. Ist wirklich so.
Haben wir da keine Verwechslung
vor? Nein. So.
Entschuldigen Sie, können wir diese Quelle bitte nochmal dreimal gegenchecken?
Ich habe das jetzt fünfmal irgendwo bei anderen Reels gesehen und ich habe jetzt auch irgendwie beliebig einfach was gegoogelt.
Das war mir nicht bewusst.
Das ist richtig, richtig.
Ich dachte immer, es geht um den Style nur und nicht um diese Weirdness.
Ich glaube, das ist auch eher so ein Nebenfakt. Die sind, glaube ich, jetzt vielleicht nicht deswegen berühmt geworden, aber es ist trotzdem ein Fakt.
Das ist so eine Hate-Kampagne, die von irgendjemandem geschoben wird.
Dieser Artikel, den ich vorlese, ist aus 2020.
Komme auf die Function im Diese Nüsse nach Etanopoli, Alter.
Ja, Thema Nakitano.
Wenn das Rebranding wieder schiefgelaufen ist.
Was heißt Rebranding?
Vielleicht war das schon immer so.
Es war schon immer so.
Aber ich glaube, es wollte am Anfang wirklich so ein bisschen maritim einfach rüberkommen, mit diesen Sachen.
Wer denkt bei maritim nicht an italienische Hengste?
Ja, oder an Nüsse.
Das ist krank. Naja, ich möchte als letztes noch so einen Shoutout an den Leipziger Designkünstler Aini Dien geben, der nämlich für Mias diesen Real Rap Nakitano x Hollister Pulli zusammengenäht hat und auch zum Beispiel für das Leipziger Label Bagage die eine oder andere Merch-Sache entwirft, auch richtig geile Sachen.
Boah, Shoutout Bagage.
Also jetzt in echt zusammengenäht? Also ist,
der Pulli ist echt und der ist Real aus zwei Teilen, der wurde Real Rap zusammengenäht von einem fähigen Menschen, der Aini Dien ist, oder so ist sein Artist-Name.
Dann geil.
Ja, der macht voll den geilen Scheiß, also auch so meine Bauchtasche, die ich habe, so, der schneidet halt diesen Scheiß so aus dem Stoff von Zelten und so weiter, deswegen sind dann auch teilweise so wasserabweisend und Mason sieht dann halt trotzdem swaggy aus, wird das Logo draufgestickt und auf diesen. Er kann was mit dem Reißverschluss auch auf jeden Fall.
Ey Mensch, das Thema Mode und alles, ich hätte nicht gewusst, weil da du mystischer Mann.
Doch. Du, meiner Meinung nach gibt's auch ein Paralleluniversum, was nicht so weit von unserem weg ist, wo David auch ein Model ist.
Betroffene Stille.
Geil.
Wir lassen das so stehen und springen zur nächsten Honorable Menschen.
Geil. Tom, hast du denn was?
Ich habe wenig Musik gehört in der letzten Zeit.
Ja gut, seit der letzten Folge sind halt auch ist nicht so viel Zeit vergangen.
Leute, schämt euch nicht, wir sind hier im Januar, aber Rebap nehmen wir am 10. Dezember auf, ballert einfach ein, zwei Songs raus. Ihr müsst euch
ich baller raus.
Ich hab Nakitano X Hollister, das war meiner.
Okay, ich baller raus. Ich fand neuer Audio und Yesin Song komm ran, ganz geil. Bin gespannt, was da noch kommt. Ich habe nur ein Snippet davon gehört, als Teaser, der glaube ich am Freitag rauskommt. Ich glaube, es kommt auch ein Album raus und ich glaube, ich werde da länger drüber reden und ich glaube, David wird am Rande des Wahnsinns drehen. Aber ich glaube, neuer Fatoni-Song ist geil. Werde ich auch auf die Playlist machen. Und dann habe ich noch, weil ich mich schon jetzt auf Weihnachten freue und ich hoffe, ihr hattet alle ein schönes Weihnachten, Merry Christmas Lel von Maribu und Sarah 4K.
Ja, geil.
Geiler Song.
Kranke Künstlerin auch, die beide auf ihrem Level irgendwie am Rasieren sind und ich ahne das
ja, so komplett, ich freue mich so voll. Zeug machen. Ja. Ich freue mich auch voll. Der ganze Weg von Maribu, wir hatten die, glaube ich, vor zwei Jahren oder so, da war das so, sehr klein, das ist so riesengroß geworden.
Ich freue mich richtig. Und die zocken jetzt teilweise so zusammen auch diesen Song so auf Shiagu auf Tour als Pre-Act, so, das gönne ich denen ja so komplett.
Coole Features gemacht in letzter Zeit. Mhm. Also da sind so geile Connections irgendwie.
Ja,
voll. Ich auch gedacht.
Liam, hast du auch noch was? Wir haben schon natürlich wahnsinnig viele gute Memphis-Rap-Empfehlungen von dir auf die Playlist gemacht, aber du hast bestimmt auch ein paar aktuelle Sachen.
Ich
hatte
das Gefühl, ich müsste noch mal so mein Image so ein bisschen reinwaschen, dass ich das sieht jetzt aus, würde ich nur Memphis-Rap und VBT kennen, das ist ja schrecklich. Ich habe mitgebracht von Jan Luca, der letztes Jahr ein krankes Album gemacht hat mit Young MK zusammen, jetzt von seinem neuen Album, den Intro-Song Waldfee. Das ist super, ich finde das so super schön, was der da gemacht hat. Also das Album letztes Jahr hat mich so abgeholt, weil das so lustig, irgendwie so punchline-mäßig war. Und jetzt ist einfach so ein schönes Album, wo auch so Skits bei sind, was so krass rund ist, was ich einfach irgendwie total faszinierend fand, dass so ein junger Berliner Rapper dann so einen Weg macht. Irgendwie, das hat mich sehr abgeholt.
Nice.
Schön.
Hat sich auch so ein bisschen danach angehört, als ob der sehr, ich sag mal, fantasievolle Storyteller schreiben kann, total. So in der Art und Weise.
Der hat eine Zeit lang auch so Freestyles gemacht, immer, aber dann nicht so Jace-mäßig Punchlines, sondern wirklich dann so, der kam dann zeitlang jeden Tag einfach ein geiler, auch teilweise deeper Part und sowas. Also Jan-Luca wirklich unfassbar krass.
Voll gut.
Noch nicht auf dem Schirm gehabt, also danke für die Empfehlung.
Ja, ich glaube, der hängt schon ab und zu mit Nali rum, deswegen dadurch habe ich ihn, glaube ich, schon auf dem Schirm gekriegt. Mhm. Ich folge ihm, glaube ich, auch. Deswegen habe ich ein paar dieser Freestyles auf jeden Fall auch gesehen. So kann man echt ahnen. Kannst du mehr zu, ich weiß nicht, ob ich den Artist-Name der Künstlerin Gianni. Weil ich hatte die tatsächlich letztes Mal auch schon drauf, weil die so einen geisteskranken Song mit Danny Brown hatte und ich wusste, aber ich kann eigentlich nicht so richtig viel dazu sagen, außer der Song ist, aber du vielleicht mehr.
Ja, das ist eine australische Rapperin und Sängerin oder wie auch immer man das labeln will, die ich irgendwie, ich habe die so durch kranken Zufall entdeckt auf irgendeiner YouTube-Page, die eigentlich so irgendwie irgendwelche Re-Uploads von irgendwelchen Ghost-Main-Songs und so, diese Ecke. Und die haben aber auch so auf dieser Seite gab es auch so Video-Exclusive-Sachen, so, also Premieren quasi. Und da kam ein Gianni-Song, der sie auch, glaube ich, bei anderen Leuten bekannt gemacht hat, aber auf eine andere Art. Also ich bin da zufällig drauf gestoßen und viele Leute sind aber darauf gestoßen wegen des Skandals, der sich an diesen Song anschließt. Und zwar ist die irgendwie verbandelt gewesen mit wie heißt er denn? Dem Typen von Die Antwort, dieser südafrikanischen Band. Ja, ja. Und da gibt's einen Haufen Vorwürfe, die in diesem Song auch in Form von so Screenshots dargelegt werden. Üble Geschichte, ich will da jetzt nichts irgendwie juristisch Angreifbares sagen, aber so, das ist auf jeden Fall so quasi ein großer Aufschlag, glaube ich, gewesen, was so viele Leute angeht. Ich habe erstmal den Song geil gefunden und das dann so erst im Nachgang gecheckt.
Ja.
Und bin dann aber darauf hängen geblieben, weil die einfach super krasse Musik macht. Hab die auch live gesehen letztes Jahr. Die hat so eine Welttour gespielt. Und da klang das auch schon so wie, das wird nie wieder passieren mäßig. Irgendwie, weil das also independent aus Australien raus passiert. Die wohnt jetzt, glaube ich, in Polen oder so. Und ist aber so einfach so ein krankes Gesamtkunstwerk. Also so Logos und Videos. Die macht auch alles mit einem Produzenten zusammen, der auch früher so XX-Sachen gemacht hat und so. Also so auch so ganz krasse Querverbindung und bei der kommt einfach viel zusammen, was ich feiere, weil die auch so harte Metal-Einflüsse hat.
Ja, ja, genau. Also ich fand auch die Ästhetik und so. Halt. Und dann halt auch Danny Brown passt halt irgendwie dieser sowieso schon spannender, aber sehr outstanding Rapper durch verschiedene Arten, passt einfach in dieses Szenario super rein.
Total.
Und ich freue mich, dass du da mehr dazu wusstest. Danke.
Ja, dies finde ich schon lange sehr cool, deswegen hatte ich da jetzt auch einen Song irgendwie
perfekt
mitgebracht. Naked von Gianni.
Ich mache auch mal den Danny Brown-Song, diesen Harry
und Iconoclast
drauf.
Ja, Mann.
Ja. Hast du noch was?
Ich habe
noch, einfach raus jetzt.
Ich habe noch von meinem guten Freund Pimpf One Two Step.
Ja, sehr gut.
Pimpf, jemand, der über Rap rappt auf eine nicht unangenehme Art teilweise. Das finde ich sehr wertvoll. Das freut mich immer. Ja. Und fand es einen coolen kurzen Song einfach mit lustigen Zeilen so.
Auf jeden Fall knackig. Er fragt in dem Song, glaube ich, wie hart darf Conscious Rap?
Ja.
Genau. Und wo ich mich so ein bisschen gefragt habe, würde er diesen Song selbst auch als Conscious Rap bezeichnen? Weil eigentlich repräsentiert er nur komplett und er ist quasi in dem Sinne schon bewusst, aber eher selbstbewusst auf dem Song.
Ja. Ich glaube, das ist dann so das größere Selbstverständnis quasi, aber das finde ich bei ihm sehr, sehr nice. Also das ist wirklich einfach, genau, rappt um der Sache willen irgendwie so.
Mhm. Ja. Das macht ja. Deswegen hat er auch so gut bei der Vorparty von der Tapefabrik funktioniert, weil er da halt alle Freunde eingeladen hat und so ein richtiger Rap-Abend war.
Mann. Wir lieben Rap.
Ich habe noch mitgebracht, ein bisschen eigennützig, weil ich das Cover gemacht habe. Ich hätte es auch mitgebracht, wenn ich das Cover nicht gemacht hätte. von Klapse und Alpha Mob, noch ein Tag. Das ist ein Comeback. Nice. Das Klapse Main Comeback ist eins, was mich persönlich freut. Und es hat mich persönlich dann noch mehr gefreut, dass ich da irgendwie Teil von bin.
Ja, richtig geil. Auch geiler einfach Song. Wieder zurück. Also erstens, genau, geiler Song, aber er ist einfach wieder, er macht wieder was man irgendwie jetzt von außen auch mitkriegt. Das ist schon
Wie lange war Klapse Main weg?
Paar Jahre auf jeden Fall. Das Voll. Letzte, was ich jetzt im Kopf habe, ist mit Said. Das
ja, Album. Und er ist ja, also er war ja schon immer auch irgendwie ein bisschen eine ungreifbare, mystische Figur. Also an Teilen irgendwie deutlich präsenter in der Öffentlichkeit, aber so richtig greifbar war der halt irgendwie noch nie. Und er hat auch noch so das eine oder andere Alter Ego irgendwie noch. Also kann es war immer schon irgendwie ein bisschen strange, was so bei ihm abgeht und irgendwie geil, dass er jetzt wieder zu hören ist.
Ja. Ich habe jetzt richtig Bock auf Schleife nochmal zu hören.
Ich wollte gerade sagen, so ein
wenn
Ding,
wir, ey. Wenn wir vielleicht geht diese Runde nachher noch irgendwo anders hin weiter, wo wir eventuell die Box regulieren können, da wird er auf jeden Fall nochmal eingepriesen.
Heftig. Komm zur Quelle, Ecke Turmstraße, komme nicht zu nah, wenn ich Durst habe, stehe ich kurz gerade, nur kurz gerade und danach wieder komme mit der Kloablage. Ich häng viel zu steif am Gesundbrunnen ab. Übermotiviert wie eine Hundertschaft.
So, okay, jetzt stellt euch Torben stabil. Mit stabilen 85 Jahren im Altenheim vor. Der wird euch den genauso runterklauen.
So. 16 im Kopf, wir gehen auch so.
Oh, macht mal die Hände hoch.
Ihr seid eine zähe Gesellschaft.
Wenn es bei mir reinkickt, ist alles vorbei.
Wahnsinn. Oh, also was für eine Ausgabe, ey. Halleluja.
Wirklich. Ich würde noch gerne Jackpot 9to5 von Salimata drauf machen. Wenn ihr die Folge hört, ist schon ihr Album The Happening gedroppt. Das ist eins dieser ganz späten Alben in einem Jahr. Es gibt ja immer diese Alben, wo alle machen schon Jahreslisten. Auch literally alle Podcasts, die ich kenne, haben schon ihre Jahresliste gemacht. Wir halten zurück. Genau, aber das ist irgendwie geistig. Also geistkranke Flows, sehr relaxte Beats. Und ich bin Real Rap drüber gestoßen, über Kapuze-Empfehlung. Insofern, jo, schaut nochmal ins Saarland.
Yes.
Er kann und kennt gute Musik. Muss man anerkennen.
Oh, ja. Ey, da würde ich auch noch gerne, kommt, glaube ich, auch erst raus, aber von Amy Grimehouse, auch aus dem Saarland.
Mann.
Geiler Song.
Ja, Mann.
Geiler Sound. Den muss ich auf jeden Fall noch drauf machen. Gassenhauer
heißt Gassenhauer.
Ja, wenn wir da dabei sind, ich finde, aus diesem Camp, Schmutz ist so ein unfassbar guter Rapper, der nie dieses Scheinwerferlicht bekommen hat. Das ganze Lust- und Terror-Album finde ich irre krass.
Ja.
Wichtige Menschen.
Wir haben das hier, glaube ich, auch besprochen. Also
das Schmutz, kann ich
Schmutz haben wir auf jeden Fall schon mal großes Thema. Groß vielleicht nicht, aber Thema.
Also Leute, auf jeden Fall, falls ihr davon noch nichts gehört habt, ihr könnt jetzt ganz entspannt ins neue Jahr 2026 reinstarten mit viel, viel wichtiger Musik, die ihr noch nachzuholen habt, wenn ihr es noch nicht kennt.
Ja.
Okay. Ey, das war, haben wir schon gesagt, welche Folgennummer das war?
115. Frohes Neues. Und damit sind wir raus. Frrrr, pupa.
Dafür hätte ich jetzt Popschutz gebraucht.
Wahrscheinlich. Ah, cool. Oh, meine Güte, ey. Elon.